Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Und ihr hört es schon, es ist eine Theme der Bang Bang Gang, einer meiner Lieblingsthemes. Und die erinnern mich ein wenig an London. Und über London sprechen wir auch jetzt, denn es ist die große Ausgabe vor All In, einige wenige Tage vor All in London. Und dementsprechend freue ich mich, dass zwei Leute wieder an meiner Seite sind. Und zum einen natürlich der wunderbare, einzigartige Jesper. Hallo.
Hallo, hi.
Und ich freue mich, dass man kennt ihn von Yeah Fußball Podcast. Man kennt ihn aber natürlich auch von den Ringfuchs Stories. Man kennt ihn von sehr, sehr vielen Situationen. Ich freue mich, dass er da ist. Hi Dani, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Hallo.
Sehr, sehr schön. Also, wir haben jetzt die letzten Wochen damit verbracht, AEW mehr oder minder ausführlich zu gucken. Ich muss sagen, ich bin total eng dabei an diesem Produkt gerade. Macht mir auch großen Spaß, auch wenn es da natürlich ein paar Flaws gibt, über die wir heute auf jeden Fall sprechen. Und wir wollen mal so ein bisschen die Karte durchschauen, aber natürlich auch ein bisschen auch so unser Gefühl. Denn es ist tatsächlich das zweite All-In. Wir waren beim ersten All-In. Wir waren fasziniert von roundabout 80.000 Leuten im Wembley. Das können wir jetzt schon mal sagen. Es wären keine 80.000. Es wären so roundabout 50. Aber trotzdem ist jetzt so ein bisschen der Hype da, hoffe ich zumindest bei dem einen oder anderen. Dementsprechend gehe ich erstmal zu dir, Dani. Wie ist dein Gefühl jetzt Richtung All In? Kribbelt es wieder ein bisschen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon richtig drauf. Und ja, Samstag fliege ich hier los und habe schon richtig Bock. Auf jeden Fall.
Das ist ja total geil, denn wir sehen uns auch mal wieder, was eine richtig feine Angelegenheit ist. Ein paar Tage vorher habe ich noch Geburtstag, ein paar von uns sind ja dann auch bei meinem Geburtstag, dann fahren wir dann gemeinsam hoch. Dich sehe ich dann auf jeden Fall in London, das heißt, wir stoßen auch am Samstag dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen an, würde ich sagen. Jesper, wie ist es bei dir? Die letzten Monate hast du ja auch ein bisschen AEW verfolgt. Kommt so langsam das Kribbeln, denn man muss ja sagen, wir sind ja auch so ein bisschen durch ein kleines Tal gegangen. Ein Regenerationsprozess von AEW, den erleben wir gerade live. Wie ist es jetzt bei dir gerade?
Ja, eigentlich deckungsgleich. Ich glaube, ehrlicherweise, selbst wenn mir AEW gerade gar nichts geben würde, wäre so eine Stadionshow in Wembley auch einfach Faustpfand genug, um zu sagen, ich freue mich drauf und werd da Spaß haben. Ich glaube, da wäre sogar die aktuelle Lage von der Liga relativ wurscht für generell, weil es einfach so cool und so groß wird und das einfach live dann der Hammer wird. Aber wie du schon sagst, der Rest streicht sich ja gerade auch ganz gut glatt. Es gibt ja jetzt durchaus wieder, würde ich sagen, viel mehr Positives, in was man sich halten kann, als die paar Sachen, die einen vielleicht noch stören mögen. Und dieses Tal sind wir ganz gut durch. Und ich finde, das zeigt sich auch an dieser Karte, über die wir noch sprechen werden, auch ganz schön, dass sehr viel was Hand und Fuß hat tatsächlich, bis auf zwei, drei Ausnahmen auch. Also ich finde es viel aufgeräumter als letztes Jahr. Und ich glaube, auf die Show als solche freue ich mich eigentlich sogar mehr als die als letztes Jahr, wo da ein bisschen aufgeregter war, weil erstes Mal Wembley und so. Also der Glanz vom ersten Mal, der ist natürlich jetzt ein bisschen, der Lack ist ein ganz klein bisschen ab, ne, wenn man es jetzt schon mal hatte. Ja. Aber trotzdem, es wird wieder, wenn man da erstmal vor Ort ist, wird super geil. Und wie gesagt, die Card wird, glaube ich, sogar stärker.
Ich glaube auch, weil eine Sache ist auf jeden Fall besser, muss man wirklich sagen, die Erzählung und nicht nur von Main Event, sondern im Grunde auch die Erzählung von mehreren Matches. Ich will gleich auf einen Banger rein. Und zwar ist es so, dass wir gesehen haben, monatelang vorbereitet, Miura Shirakawa war auch noch dabei, hat auch noch mitgemischt in diesem Konglomerat, Story-Konglomerat. Es war etwas, was sich lange aufgebaut hat und dann auch ein Riesenschocker war, als Mariah May gegen Toni Storm geturnt ist. Und jetzt All In. Jetzt gibt es die Kulmination dieser Fehde. Diese beiden haben eine herausragende Story erzählt. Der Heel-Turn von Mariah May war, glaube ich, einer der viraleren Momente von All Elite Wrestling in diesem Jahr. Und Toni Storm, die ein wunderbares Gimmick jetzt wirklich hat, wo man überlegen muss, wir kennen sie schon aus Zeiten von WXW, wir kennen sie, als sie bei der WWE war, eine gute Wrestlerin war, aber so der letzte Schliff hat gefehlt. Und dieses krasse Gimmick, dieses Timeless Toni Storm Gimmick hat sich so verwandelt, dass sie mittlerweile echt Top-Tier-Talent ist. Und jetzt die beiden gegeneinander. Dani, bist du emotional involviert?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand, der Turn von Mariah May war einer der coolsten Turns, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Da war ich auch echt geschockt, gar nicht so aufgrund dessen, dass es passiert ist, sondern wie es passiert ist, weil es ziemlich schnell alles ging, ziemlich erbarmungslos war und ich freue mich auch sehr auf das Match, auch wenn ich jetzt es langsam mal bräuchte, weil der Turn ist jetzt schon echt lange her. Die letzten Wochen waren da irgendwie, ja, hat sich für mich ein kleines bisschen gezogen, von daher bin ich jetzt sehr heiß, dass das Match jetzt endlich kommt.
Ja, auf jeden Fall. Man merkt, es wird jetzt auch Zeit, auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, die kleinen Vignetten, die es jetzt gab, das sind so die Kleinigkeiten. Ich merke schon, dass AEW, die ja auch viel für gewisse Sachen kritisiert wurden, dass sie gewisse Sachen haben liegen lassen, dass sie die jetzt in den letzten Wochen krass eingebaut haben. Vignetten, wenn es darum geht, die einzelnen Charaktere mal besser zu beleuchten, wo es darum ging, auch Mariah May als Heel-Charakter mehr zu formen. Genau diese Sachen sind jetzt passiert. Jetzt haben wir jetzt bei Collision, der ein oder andere wird es gesehen haben, jetzt nochmal so einen Toni Storm-Moment gehabt, wo du wirklich merkst, okay, das ist jetzt die Kulmination des Ganzen und es geht hin zu einem Toni Storm-Match, auf das ich mich endlich mal richtig freue, Jesper. Geht's dir ähnlich? Weil wir kennen Toni Storm ja schon so lange, aber endlich wird sich mal richtig drauf gefreut. Von mir aus hätte die auch, keine Ahnung, einen Spot ganz oben auf der Karte haben können.
Ja, ich freue mich auf das Match, freue ich mich tatsächlich auch. Ich bin, glaube ich, was die Story als solche angeht, gar nicht mal so positiv wie ihr. Also ich fand die Story gar nicht so pralle. Ich fand die, also ich habe ja lange überlegt, wie ich über dieses Match rede, weil ich glaube, es kommt viel negativer gleich rüber, als ich es meine. Aber darum sage ich einfach ganz kurz das Negative.
Ich bin jetzt schon sauer.
Ja, genau. Nee, ich habe ja immer so meine liebe Not mit diesen Gimmicks, die so, also wenn das Gimmick einfach so krass im Vordergrund steht, wie es bei Toni Storm tatsächlich ist, mich langweilt das dann irgendwann relativ schnell. Und darum habe ich ja auch in dieser Story nicht so eine krasse emotionale Entwicklung, weil es mir ehrlich gesagt relativ wurscht ist, wie es Toni Storm geht als Charakter, weil die einfach so drüber ist, dass ich da keine, da bildet sich keine Empathie oder dergleichen. So, das ist, hat keine emotionale Komponente. Und mir ging es auch wieder an, es hat sich ein bisschen lang gezogen, jetzt auch zu dem Match hat sich auch noch ein bisschen lang gezogen. Darum ist jetzt für mich der Aufbau ist gar nicht so wahnsinnig toll oder krass. Ist patent gemacht, alles, war alles fein, war einfach nur, war ein vorhersehbarer, guter Wrestling-Aufbau. Einfach nur keinen Unsinn gemacht und das einfach zu Ende gebracht. Und das ist ja aber eigentlich der Punkt, weil das ist ja genau einer von den Sachen, wo die wir gesagt haben, das hat einfach in der Frauendivision einfach mal gefehlt, dass man das eben einfach mal hinbekommt, über eine längere Zeit einfach eine ganz normale Wrestling-Story zu erzählen, die einen Anfang und einen Abschluss hat und wo dann am Ende irgendjemand als Gewinner an der Stelle rausgeht. Und jetzt in der Situation hast du in meinen Augen sogar zwei Gewinner, weil Toni Storm ist ja auch die längste Zeit bei AEW, so ein bisschen vor dem Gimmickwechsel auch durch den, ja, es stand ja so ein bisschen im verlorenen Raum, sag ich mal. Wusste man ja irgendwie nicht so wirklich, was man damit anfangen sollte. Und dann hat man ja auch schnell dann so gesehen, okay, das ist jetzt nicht eine Wrestlerin, die einfach nur Banger-Matches nacheinander irgendwie raus hat. Die braucht schon irgendwas an die Hand gedrückt. Und dann hast du Mariah May, die rausgeht und als, wie alt ist sie, 25 oder 26-Jährige, jetzt mit einem, ich sag jetzt mal Main-Event für diese Division zumindest, Look und Status da rausgeht. Insofern alles super cool und einfach gut zu Ende erzählt. Das ist eine super gute Sache. Dass man Mariah May wird den Weg danach gehen. Bei Toni Storm finde ich, das Gimmick könnte man jetzt ein bisschen runterfahren, auch weiterhin tatsächlich, weil ich finde, also ich finde es mir so wahnsinnig lustig, den Gag. Ist aber auch in Ordnung. Also, das kann man ja, es ist ja öfters so im Wrestling, dass du so ein Gimmick einfach etablierst und danach drehst du es 2-3 Gänge zurück. So. Aber auf das Match freue ich mich total. Ich glaube, das wird cool, das wird gut angenommen werden. Es ist ein sagenhaft gut positioniertes Match einfach jetzt. Wie du schon gesagt hast, das könnte man auch weiter oben auf der Card bringen, ohne Probleme. Die Fans sind emotional drin und es hat halt mit diesem Turn-Moment, der einfach wahnsinnig gut inszeniert war und im Rahmen dieser Story halt schockierend war, wie es Daniel gerade gesagt hat, einen super guten Moment und da freue ich mich da auch sehr drauf. Und, ja. Und das ist für beide, für alle Beteiligten ein großer Gewinn gewesen.
Dani?
Ja. Ich würde da noch mal ganz kurz einen Punkt aufgreifen wollen von dir, Jesper. Und zwar hattest du eben gerade gesagt, dass dich Toni Storm jetzt nicht so bewegt aufgrund dieses völlig drüber Gimmicks, nenne ich es mal. Und das ist irgendwas, was mir ein bisschen gefehlt hat. Einfach mal so eine kurze Vignette, weil da gab es ja wirklich viele Wochen jetzt, also ich habe es völlig übersehen, viele Wochen Zeit, das aufzubauen, dass man mal so mit ihr spricht und sie sich mal so ein bisschen, weiß ich nicht, verletzlicher zeigt und so ein bisschen erzählt, was dieser Turn eigentlich mit ihr gemacht hat und wie enttäuscht sie da deswegen war. Das hat mir so ein kleines bisschen gefehlt, muss ich sagen.
Cool, dass du sagst, weil ich wollte genau dasselbe wollte ich nämlich auch noch sagen. Ich hätte zwei Wege eingeschlagen. Entweder ich hätte Toni Storm komplett aus dem Fernsehen gelassen und sie erst zum Match zurückgebracht und dann halt irgendwie als super dramatische mit Gothic-Schminke im Gesicht und Corpse Paint und was weiß ich nicht alles irgendwie völlig drüber, ich bringe jetzt alle um, Gimmick zurückgebracht. Oder eben, was du sagst, eine verletzliche, ernstere Sache, in die das dann geführt wäre, die dann mehr Sinn gemacht hätte für sie, um zukünftig darauf aufzubauen. So war es so ein bisschen halbgares Ding, weil ich finde, es ging dann relativ slapsticky weiter mit ihrer Attacke, die es dann ja zwischenzeitlich auch so gab, was wieder so auf dem Grundniveau von vor dem großen Turn der Fehde gewesen ist, ne, wo es alles eher so ein bisschen haha war. Ist jetzt nicht schlimm, aber eine kleine Chance verpasst an der Stelle, finde ich.
Ja, gebe ich euch recht, finde ich ganz spannend, dass ihr das sagt. Und da ist natürlich durchaus was dran. Ich habe jetzt, es gibt jetzt ganz aktuell diese letzte Vignette bei Collision, wo sie tatsächlich über die Gefühle spricht, aber sie bleibt in diesem sketchy Charakter. Also es bleibt dabei, dass sie nicht rausgeht und jetzt du nicht das Gefühl hast, jetzt ist da eine reale Toni Storm. Ne? Also das ist weiterhin in Character, dementsprechend stimme ich euch dazu, wirklich mal eine, also so ein Gefühl der Ernsthaftigkeit zu haben, hätte hier auf jeden Fall geholfen, was ich aber trotzdem sagen muss, was ich total spannend finde, denn es ist tatsächlich schon zum ersten Mal so, es ist wirklich zum ersten Mal so, dass Fans wirklich bei Toni Storm länger gefangen sind und ich kann auch nachvollziehen, mir hat das tatsächlich auch gefehlt, ich finde es einen guten Ansatz, den ihr da gerade habt, tatsächlich finde ich aber erstmal grundsätzlich total begeistert, dass endlich mal Toni Storm es wahrscheinlich auch mit dem Gimmick geschafft hat, Leute langfristig an sich mal zu binden und an den Charakter zu binden, weil das ist etwas, was ihr genauso wie so vielen Wrestlerinnen, die früh zur WWE gegangen sind, gefehlt hat, dass die lange Bindung irgendwie da ist. Und das muss ich sagen, das ist jetzt auf jeden Fall sehr gut gelungen. Ich sehe es trotzdem ähnlich wie ihr, mir hat das auch gut gefallen, vielleicht wirklich so einen Tick mehr Realität reinzubringen. Ich bin auch gespannt, wie das sich danach auswirkt, aber dass wir jetzt dieses Match haben, ist trotzdem für mich eine erfolgreiche Erzählung gewesen, die jetzt ihren Klimax dann auf jeden Fall bei All In hat. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das dann ausgeht. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Mariah May dann den Titel dann vielleicht holt. Das müssen wir mal abwarten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht sogar das Startmatch ist. Wenn es dann schon nicht der Main Event ist, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Da ist ja auf jeden Fall ein bisschen was drin. Aber wir freuen uns, glaube ich, alle drauf. Das ist doch ganz cool. Und es ist auch schön zu sehen, im Endeffekt, ich will das nur noch mal ganz kurz hier einfließen lassen, dass wir eine Weiterentwicklung gerade in der Women's Division im Vergleich der Jahre ja auf jeden Fall sehen. Also die beiden sind ja beide nur im Main-Programm gewesen. Bei dem zweiten Frauenmatch können wir gleich nochmal drüber sprechen auch, aber was mir in der letzten Zeit sehr positiv aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass es ein wesentlich schlüssigeres Konzept für Frauen gerade bei AEW grundsätzlich gibt. Wir haben gesehen, dass Ring of Honor jetzt sinnvoll eingesetzt wird, dass einige Frauen dann dadurch dann hochkommen und dann jetzt nach und nach auch in die Main-Shows, in die AEW-Main-Shows rutschen. Ich glaube, da hat sich jahrelang irgendwie was zusammengebraut und jetzt funktioniert das. Das gefällt mir ganz gut. Aber wenn wir schon bei Erzählungen sind, die uns mehr oder weniger gut gefallen. Ich wechsle immer so ein bisschen ab zwischen Sachen, die mir sehr gut gefallen, das war jetzt das erste, und Sachen, die mir vielleicht nicht so gut gefallen, aber wir müssen auch darüber kurz sprechen. Es gibt auch für Hook einen London-Spot bei All In. Hook, wir lieben ihn alle, das ist klar, aber er tritt an gegen Y2J und da bin ich ganz ehrlich, ich freue mich seit Monaten auf diesen Trip, ich freue mich seit Monaten auf All In, aber ich bin ehrlich, ich muss nicht schon wieder Y2J sehen. Und Dani, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also Hook hätte ich auch ganz gern gegen irgendjemand anderen gesehen. Wie siehst du das? Wie ist das Learning Tree Gimmick? Wie wirkt das auf dich?
Also man kann ja dem Match nicht nehmen, dass es aufgebaut ist zumindest. Seit sehr vielen Monaten. Und ich muss Chris Jericho aber auch nicht mehr sehen. Ich finde dieses Learning Tree Gimmick teilweise ganz amüsant, was aber jetzt nicht unbedingt an ihm liegt. Ich finde tatsächlich Brian Keith und Big Bill, ich kann es nicht erklären und weiß auch nicht, wie ich mich damit fühlen soll, aber ich finde es teilweise sehr lustig. Was die beiden machen.
Ja, verstehe ich.
Aber ich hätte dieses Match jetzt auch nicht unbedingt nochmal gebraucht. Ich weiß manchmal nicht, ob sich Chris Jericho deutlich wichtiger nimmt, als er eigentlich ist und sich immer noch deutlich besser sieht, als er inzwischen immer noch ist. Aber das Match zeigt es für mich irgendwie, dass er das anscheinend immer noch tut, weil ich glaube, das ist jetzt kein Match, nach dem irgendjemand gefragt hätte.
Ja, es ist halt dieses typische Filler-Match, muss man sagen, was zwischen den großen Matches vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber trotzdem wirkt es so als, muss man auch mal sagen, wäre vielleicht Hook auch schon so ein bisschen weiter und der FTW-Titel, um den es geht, ganz ehrlich, der bringt für mich auch gar nichts mehr Neues rein, ja, also das, dann wäre ich auch dafür, den wirklich mal endgültig abzuschaffen. Jesper, du bist ja großer Y2J-Fan, das wissen wir natürlich alle, ja, auch lang noch supported, aber wie stehst du dazu?
Ja, es ist bitter ironisch gemessen daran, dass das die längste Zeit sogar mein erster Nickname auf dem Cyborg gewesen ist. Es hat sich ein bisschen geändert alles, ja.
Wow.
Ich hab lange überlegt bei diesem Match, ob ich jemals eine Stipulation gesehen habe, die nach niedrigeren Stakes klang als diese. Also ich finde das wirklich fantastisch. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich es lese, dass da steht, wenn Hook nicht gewinnt, darf er nie wieder um die FTW-Championship antreten, solange Jericho Champion ist. Da gehe ich so, boah, das ist ja wirklich ein riesiger Einsatz zu, wenn er das verliert, da kann er ja echt gleich aufhören. Es ist, kann man kaum was zu sagen. Also ich finde auch, ich habe mich an dieser ganzen Jericho und Jericho hat irgendwie 5-4 Vasallen, die mit dir mit sich rumschleppt, Sache einfach unfassbar satt gesehen. Sein allgemeiner Zustand ist ja sehr am Schlingern, sage ich mal, die ganze Zeit, sowohl von dem, wie es körperlich aussieht, auch wie aber auch wie gut er am Mikrofon ist und wie gut die Ringleistung sind. Das ist ja ja. Also das ist ja wirklich ein krasses Auf und Ab und gerade eher wieder auf einem schwachen Punkt jetzt. Ich würde auch das, was Kultor gerade gesagt hat, würde ich auch noch einmal tatsächlich bekräftigen. Man muss zumindest positiv hervorheben, dass Big Bill und Brian Keith da irgendwie was mit rausnehmen. Ich finde es alles um Hook schade, weil der turnt da jetzt seit 4 Jahren rum und ja, am Anfang konnte man den eben noch nicht so einsetzen, wie man das mit einem normalen Wrestler getan hat, weil der eben noch keine Erfahrung gehabt hätte. Aber ey, ganz im Ernst, also gemessen daran, wie heiß der zwischenzeitlich gewesen ist und dass das auch einfach ein laufendes Meme war, was du eigentlich nur noch hättest zurechtbiegen müssen, finde ich das sehr schade, dass der immer noch mit so einem Kram rumschlingert und nicht irgendwie in was Coolerem involviert ist. Also ich hätte den halt auch schon bei dieser ganzen Geschichte gegen die Young Bucks irgendwie als Verteidiger von AEW, so als Original irgendwie gesehen. Und das ist so ein Comedy-Ding. Ja, das ist für den nichts Schlechtes, mit Chris Jericho umringt zu stehen, da lernt er bestimmt auch noch was, aber es geht halt um nix. Es geht halt einfach um absolut gar nichts und ich find's auch nicht mehr witzig. Also insofern ist in Ordnung, ist ein Filler-Ding, es wird hoffentlich nicht lange gehen. Und das einzig Positive, was ich dazu generell sagen kann, ist das Match, wo ich absolut Bottom-of-the-Barrel-Erwartungen habe. Insofern kann es mich nur positiv überraschen, eigentlich mit dem, was es live dann vermutlich macht. Vielleicht passieren ein, zwei lustige Sachen.
Vielleicht passieren ein, zwei lustige Sachen und im Zweifel ist es auch so, dass wir Matches brauchen, die vielleicht uns dazu animieren, mal auf Toilette zu gehen oder mit denen wir auch mal ein Bier holen gehen. Seien wir so ehrlich, wie es ist. Und ich glaube, genauso.
Aber leider, dass das bei dem Match sehr viele machen werden.
Aber gut, irgendwo muss es halt sein. Ja. Und wie gesagt, für Hook tut es mir auch leid. Ich hoffe, dass er, dass für ihn schon ein Weg gezeichnet ist, wie es danach weitergeht. Und das könnte natürlich auch etwas sein, wie es danach weitergeht, wenn wir nämlich über etwas sprechen, worüber ich mich schon sehr freue, denn das ist total random und wir wissen gar nicht genau, was passiert. Und das ist tatsächlich das Casino Gauntlet, das heißt eine random Anzahl an Wrestlern, die dann unterwegs sein werden, um einen Spot kämpfen und zwar, um dann später mal einen World-Title-Shot zu bekommen. Und das klingt für mich auf jeden Fall total geil. Wir wissen beispielsweise, dass der Fanliebling Orange Cassidy, einer der, glaube ich, der erste sogar ist, der reinkommt. Also er wird auf jeden Fall dann dabei sein. Mal gucken, wer dann im Endeffekt noch so dabei ist. Aber was damit reingewoben ist, wenn ich schon über Orange Cassidy spreche, finde ich es total interessant zu sehen, dass so ein bisschen die Story gerade bemüht wird. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob euch das auch auffällt, aber bei mir ist es so, Orange ist ja immer Face und Orange ist immer so der Gute und er ist aber gleichzeitig von vielen Leuten jetzt auch, wie soll ich mal sagen, weggestoßen worden. Ne? Statlander von Trent, die gegen ihn geturnt sind und wir haben jetzt auch bei dem letzten Match bei Dynamite gesehen, wo es um diesen Spot ging im Casino Gauntlet, da hat er unter anderem ja Kyle O'Reilly eingerollt, der dann halt dementsprechend verloren hat und auch da war Kyle so ein ganz kurzen Moment, da habe ich gedacht, was ist eigentlich hier los? Du bist doch mein Freund. Natürlich ist es ein sportlicher Wettkampf. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich da, also in dieser Story, gerade ein bisschen was aufbaut. Aber das andere, was ich daneben noch sagen will, ist halt, dass dieses Match, da werden auf jeden Fall der ein oder andere Wrestler dabei sein, bei dem wir es nicht wissen und es könnte vielleicht den ein oder anderen Pop geben. Dani, das ist doch auf jeden Fall erstmal eine coole Ansetzung, oder?
Also als ich die Ansetzung gesehen habe, dass es diese Ansetzung, dieses Match gibt, habe ich mich tatsächlich sehr gefreut, weil ich glaube, live im Stadion das so mitzubekommen, so eine Battle Royale, wo man auch nicht weiß, wer ist alles dabei. Ich glaube, das ist richtig cool. Also ich freue mich da tatsächlich sehr drauf, auf das Match. Und ja, es ist ja so, Orange Cassidy hat ja das Match gewonnen gegen Kyle O'Reilly und wer war der dritte gerade nochmal ganz kurz?
Roderick Strong.
Genau. Und das heißt jetzt ja, dass er als allererster eintreten oder in das Match reinkommt, weil halt der erste Pin gleich zählt. So habe ich das zumindest verstanden. Der zuerst pinnt, genau, gewinnt das Match dann. Genau. Und von daher bin ich wirklich gespannt, was da passieren wird. Ich kann auch irgendwie verstehen, dass du das so siehst mit Orange Cassidy, dass er jetzt so ein bisschen nicht mehr ganz so facig ist, nenne ich es mal, wie in den Vorjahren. Aber für mich, weiß ich nicht genau, dauert das ein bisschen zu langsam oder dauert das ein bisschen zu lange dafür, als dass ich das jetzt so als Story sehen würde. Also ich fände es cool, wenn da mal was in diese Richtung gehen würde. Ich glaube es nur momentan nicht so ganz richtig, dass da was möglich ist. Und ja, wenn wir jetzt so ein bisschen spekulieren würden, wer da reinkommt in dieses Match, da würde mir an den Fragezeichen, die da jetzt momentan noch stehen, so als erstes Ricochet einfallen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
Ricochet ist auf jeden Fall eine gute Nummer. Jesper, wie siehst du das? Auf was freust du dich? Was denkst du, wird passieren? Und du kannst mir dann nochmal deine Meinung zu Orange Cassidy droppen. Vielleicht bin ich da auch zu sehr drin.
Ja, ich fange mal mit dem Matchtyp an. Ich finde das genau wie Daniel eine super gute und coole Ergänzung. Ich finde das ja immer gut, wenn es auf solchen, also generell die Kartstruktur, ich finde die viel besser, weil es gibt als letztes Jahr, weil es gibt viel mehr Singles-Matches eigentlich einfach als letztes Jahr, die alle ein viel klareres Profil haben an der Stelle. Und umso schöner finde ich dann so ein Odd-One-Out-Match, ne, was irgendwie so ein bisschen rauspurzelt aus der ganzen Sache. Und da finde ich so ein, ich finde Live-Battle Royals einfach, oder ne, diese ja, Mystery-Dinger einfach viel, viel cooler als diese Stadium-Matches, Stadium-Stampede-Matches oder sowas, die es das letzte Mal gab. Das ist einfach viel unterhaltsamer, da spielt der Live-Faktor viel krasser mit rein, weil du halt nicht weißt, wer rauskommt. Ich meine, wir wissen ja, Entrances ist das mit das Schönste am Wrestling und die Reaktion auf Wrestler. Und du hast dann eben, je nachdem, wie lange das Match geht, irgendwie 21 Mal Reaktion auf Leute aus dem Roster, hast Möglichkeiten, debütieren zu lassen. Ist für mich eine super coole Ergänzung im Vergleich zum letzten Jahr, stimme ich komplett zu. Bezüglich Orange Cassidy, bin da ein bisschen bei Dani. Also hättest du jetzt nicht so drauf hingewiesen, wäre mir das gar nicht so richtig so aufgefallen, weil ich finde Orange Cassidy eigentlich immer noch sehr facig erzählt tatsächlich und hätte das gar nicht so gesehen. Finde es einen interessanten Ansatz auf jeden Fall. Hoffe, dass da irgendwas passiert. In meinen Augen musst du mit Orange Cassidy nichts irgendwie machen, was irgendwie in irgendeiner Form Richtung Turn geht. Ich finde, eigentlich kannst du da jetzt auch einfach mal die Bremse rausziehen und dem einfach mal den einen Main-Event-Run geben. Ob er jetzt einen Titel gewinnen muss dafür oder nicht, weiß ich jetzt nicht, aber mal eine Main-Event-Feder einfach zu geben, weil der ist gut genug, das ist witzig genug, der wird sowieso wieder geliebt und dann kannst du es dann auch nochmal machen. Aber ja, auf jeden Fall mal ein bisschen aus dem Quark kommen mit dem auch hier, ist ein bisschen wie analog zu Hook. Und ansonsten beim Match, ja, ich freue mich auch auf Debüts. Ich glaube, dass Ricochet ist nun vermutlich ein sehr guter Guest, dass der da auftreten könnte. Es gibt ja auch den einen oder anderen noch, der vielleicht noch verletzt war, den man da noch mit unterbringen könnte an der Stelle. Oder eben auch nochmal irgendein Legendenauftritt oder sowas. Wäre jetzt auch nicht traurig, da irgendwie nochmal Dustin Rhodes oder so zu sehen an der Stelle. Da wird ja schon was gehen. Also insofern freue mich auf ein bisschen was Beklopptes, freue mich auf hoffentlich ein, zwei große Momente im Match und einen coolen Sieger, der dann auch gleich die nächste Storyline einläutet. Also aber für mich eine super coole Ergänzung auf der Karte. Freue ich mich sehr drauf.
Auf jeden Fall. Bin vollkommen bei euch. Mir macht das jetzt schon, wenn ich daran denke, schon riesig Spaß. Und ja, klar, Ricochet wäre eine richtig geile Nummer. Hätten wir, glaube ich, alle Bock drauf. Zusätzlich, man hört ja, dass beispielsweise Jay White auch offenbar wieder fit ist und wieder einsatzbereit sein könnte. Das wäre vielleicht auch jemand. Dustin Rhodes, also Dustin Two Belts, der ja ganz aktuell jetzt doppelter Ring of Honor Champion ist, sowohl Tag Team als auch Trios Champion. Ja, vielleicht könnte der dann auch den Weg nach London noch gehen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen was möglich. Ich hoffe auf so ein Debüt oder eine Rückkehr, die mich so richtig anzündet und dann ist ganz viel ganz gut und dann schauen wir mal, wer es gewinnt und vielleicht ist es ja wirklich Orange Cassidy, der dann den Jet-Anzug angeschnallt bekommt, damit genau das passiert, lieber Jesper, was du eben erwähnt hast und zwar, dass es dann vielleicht wirklich Richtung Titel geht, vielleicht Richtung World Title. Wir kennen ja vom letzten Jahr die Serie, die er hatte mit dem anderen Titel, dem International Title, der mittlerweile jetzt wieder ganz anders heißt, der mittlerweile der American Title ist und ich glaube, da kommen wir jetzt eigentlich schon hin zu einer der Fäden, die jetzt auch länger erzählt wurden. Und zwar MJF gegen Will Ospreay. Will Ospreay war ja der International Champion, den er jetzt ja verloren hat gegen MJF. MJF hat jetzt daraus den American Title gemacht. Es sind eigentlich so mehrere Erzählungen ineinander gewoben. Zum einen natürlich der ehemalige Workhorse-Title, den MJF jetzt umdefiniert hat. Gleichzeitig ist immer noch diese Geschichte mit dem Tiger Driver, diesem gefährlichen Move, den beispielsweise Will Ospreay ja eingesetzt hat, unter anderem gegen Bryan Danielson. Und MJF sagt jetzt, ich werde ihn auf jeden Fall gegen dich einsetzen, damit du endlich mal hier nicht mehr unterwegs sein kannst. Zwei Fragen, lieber Jesper. Wie findest du den Heel-Turn von MJF, dieses All-American-Gimmick, fast schon eine Persiflage? Und wie gefällt dir die Story denn? Man muss ja schon sagen, ne, wenn wir grundsätzlich darauf gucken, dann sind wesentlich mehr Matches deutlich länger und besser aufgebaut jetzt für All-In. Mhm. Geht es dir da ähnlich? Ich weiß, du hast so ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis zu diesem gesamten Produkt, glaube ich, MJF, Will Ospreay. Wie ist dein Gefühl gerade dazu?
Ja, das also unaufgeregt, würde ich mal sagen. Also mir geht diese Story um den Titel ist mir total egal, weil mir der ursprüngliche Titel ja auch schon quasi wurscht war und ich da keinerlei große Bindung zu habe. MJF auf jeden Fall deutlich verbessert und fühlt sich in der Rolle ja augenscheinlich einfach ein bisschen wohler. Es fühlt sich für mich aber auch alles sehr, sehr safe an dieser ganzen Geschichte. Also es ist alles sehr in die Stärken reingespielt, was tendenziell keine schlechte Sache ist, aber es wirkt halt alles so ein bisschen zurückgerollt auf da, wo der halt auch schon mal lange gewesen ist an der Stelle. Auch hier habe ich jetzt einfach nicht das Gefühl, dass da ordentlich viel Zunder drin ist. Gleichermaßen auch überhaupt keine Bauchschmerzen wegen diesem Match, weil das qualitativ sehr, sehr gut sein wird und die beiden einfach dazu fähig sind, eine matchbasierte gute Story zu erzählen in diesem Ding, die funktionieren wird und die beide wirken werden wie Stars, die sie sind. Insofern alles fein. Wie gesagt, ich finde es sehr safe, aber das ist nicht unbedingt was Schlechtes.
Nee, würde ich auch sagen, definitiv nicht schlecht. Ich kann dein Gefühl nachvollziehen. Ich muss sagen, mir gefällt ja gerade der Heel-Run jetzt von MJF sehr, sehr gut, der natürlich auch wieder langsam ein bisschen durchdreht. Und ich muss auch sagen, mir gefällt schon, dass er den umgewidmet hat, den Titel. Denn für mich, du sprichst ja immer darüber, dass ein Titel sprechen muss. Und ich finde, er spricht jetzt auf jeden Fall mehr, als er davor gesprochen hat. Und ich glaube, das geht da schon in eine richtige Richtung. Und natürlich auch der Kampf darum, dass Will Ospreay den wieder als Workhorse-Titel irgendwie wieder klarziehen will. Das sorgt für mich zumindest schon für eine gewisse Spannung, auch wenn mir klar ist oder wenn uns beiden klar ist oder uns allen hier, dass MJF und Ospreay tatsächlich auch um den World-Title ohne Probleme kämpfen könnten und vielleicht diesen International-Title oder den American-Title gar nicht wirklich benötigen. Aber Dani, wie ist denn dein Take dazu? Hast du da positive Gefühle für?
Ja, ich habe da, ich sehe es ganz ähnlich wie Jesper. Ich stehe ihm so ein bisschen neutral gegenüber, weil ich finde beide. Ich finde generell bei AEW sind sehr viele Leute dabei, die problemlos in den Main Event gehören könnten um den World Title antreten könnten. Da gehören auch MJF und Will Ospreay für mich dazu. Von daher wirkt diese Positionierung rund um den International oder American Title für mich schon ein kleines bisschen unrund, klingt zu negativ, aber es geht in diese Richtung. Und dann finde ich, passiert in dieser Fehde einfach sehr, sehr viel auf einmal. Also da geht's um den Tiger Driver, da geht's um den neuen Titel, den American Title. Gleichzeitig hat aber Will Ospreay auch noch den alten Titel wieder aus dem Müll gefischt. Dann weiß ich nicht genau, geht es aber auch darum, kann MJF diesen Move gegen Will Ospreay einsetzen? Wird Will Ospreay diesen Move einsetzen? Und für mich ist da einfach sehr viel los. Es ist für mich irgendwie ein paar Spuren zu kompliziert und man hätte es meiner Meinung nach auch einfacher halten können. Dann wäre es nicht viel schlechter gewesen, finde ich.
Da möchte ich noch mal ganz kurz mit reinspringen und das bekräftigen. Ich sehe das exakt genauso und ich finde auch, da ist zu viel mit drin und ich finde, das meine ich auch mit safe. Sie haben irgendwie offenbar so ein bisschen Bammel, sich auf eine dieser Erzählungen zu verlassen, als wäre das nicht genug. Ich habe da allgemein mein Problem mit. Ich meine, wenn du dir die Card anguckst, das sind also inklusive der Pre-Show-Matches, die es ja auch geben wird, du hast 10 Matches jetzt gerade announced, von denen ich glaube 8 um einen Titel gehen und die zwei anderen sind Stipulation, die mit dem Titel zu tun haben, also wer den nächsten Shot bekommt, ja. Das ist einfach viel zu viel. Das ist einfach so. Es sind einfach zu viele Titel, es ist einfach viel zu viel. Und was eben auch für mich eine super wichtige Erzählung war, und die macht sich AEW dadurch ja kaputt, wir reden jetzt gerade drüber, MJF gegen Will Ospreay, die könnten genauso gut im Main Event stehen oder sollten es vielleicht auch. Erzähl das doch. Sagt es doch, gibt denen doch einen Grund, dass sie sauer sind, dass sie sich da verhakeln und da gegeneinander kämpfen. Und lass die sagen, dass sie eigentlich in den Main Event gehören würden und dergleichen. Aber dadurch, dass jeder im Grunde mit dem Titel rumläuft, stellt sich diese Frage halt nicht, weil es in jedem Match halt um irgendeinen Titel geht, die für uns alle schwer zu erklären sind, wie die Wertigkeit ist. Aber also in meiner Welt dürften MJF nicht happy damit sein, AEW American Champion zu sein, sondern müsste wieder den Anspruch haben, da zu sein, wo er das letzte Jahr war, im Main Event von der größten Show von AEW. Und ich finde, da könnte man ein bisschen mehr, ja, ich sag jetzt mal Eier zeigen und einfach mal sagen, ey, man lässt so eine Geschichte auch mal atmen, anstatt überall nochmal Gold drauf zu kleben, damit es nach, ja, Relevanz aussieht. Das können die auch ohne die Gürtel. Und ich finde, das macht dann teilweise sogar eher was kaputt.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also, ich glaube, dass es nicht so viele Titel benötigt, merken wir ja immer wieder. Ich bin jetzt relativ froh, dass sie es schon geschafft haben, die Ring of Honor-Titel wieder zu 90% bei Ring of Honor zu belassen, mit Ausnahme manchmal Collision. Aber das gefällt mir tatsächlich schon besser, weil das war ja noch viel mehr, was dann mit reingeflochten ist. Wir haben ja vorhin über den FTW-Titel gesprochen. Das ist ja auch dann dementsprechend etwas, bei dem ich wirklich hoffe, dass der langsam mal abgeschafft wird. Ja, bei dem International-Titel, das kann tatsächlich der zweitwichtigste Titel sein, wenn du es gut verkaufst. Und natürlich haben sie zwei Namen da positioniert. Aber ich finde es auch vollkommen nachvollziehbar, wenn man sagt, okay, wir kämpfen einfach da vielleicht im Number-One-Spot oder da, dass wir eigentlich normalerweise diejenigen sein sollten, die im Main Main-Event stehen. Und normalerweise kannst du alle Geschichten halt auch ohne erzählen. Du kannst natürlich auch MJF beispielsweise gegen Michael Oko. Fand ich, was ich sagen muss, finde ich total cool. Ich finde es total cool, dass man diesen Weg geht über Partner-Promotion, Rev-Pro, dass man dann MJF dort auftauchen lässt. Natürlich halt mit dem Titel. Klar, es ging nicht darum, dass Oko beispielsweise den British-Title gegen MJF möglicherweise dann verliert. Dann hättest du andere Probleme gehabt. So hast du es leichter gehabt zu erzählen. Dass dann aber dann noch Ospreay reinkommt. Das gefällt mir, das finde ich gut, weil du dann in dem Territory, in dem du unterwegs bist, dann auch direkt auch in dieser Promotion dann was aufbaust, das finde ich schon ganz nett. Aber klar, ich verstehe das. Eigentlich braucht man diese Titel nicht. Es hätte wirklich auch genügt, zu sagen, wir sind eigentlich die beiden, die hier im Main Event stehen sollten, aber wir tun es nicht. Jetzt sind wir sauer aufeinander, weil der eine, der dem anderen irgendwie die Show versaut, hätte ja auch gepasst. Ne?
Ja, ich meine, es gibt genug Beispiele auch in der jüngeren Vergangenheit, wo die Story des Matches war, dass diese beiden Typen gegeneinander antreten.
Ja.
Da braucht's keinen Titel für, ne? Also ein paar der größten Wrestling-Matches aller Zeiten haben keinen Titel gehabt, ja, wenn wir jetzt von The Rock und Hogan oder was weiß ich oder was sprechen, ja? Also das ist ich gehe weiter als du und sag, das schadet mit den Titeln. Mhm. Das ist zu viel und das entwertet, also wenn jedes Match ein Titel-Match ist, ist keins eins. Mhm. Ganz blöd gesagt. Möchte aber auch vor allem nochmal den Punkt von Dani hervorheben. Das ist einfach, eine davon hätte gereicht von den Stories. Und das Ding mit der, also ich stelle mir die schnelle These auf, die Sache mit dem Tiger Driver von Will Ospreay haben die wenigsten auf der Uhr noch. Das wissen wir. Und das haben wir auf dem Schirm, wenn das darum geht. Aber das alles nochmal kompakt zusammenzufassen, wird halt auch ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, also. Es ist zu komplex. Ich glaube, da gebe ich euch recht. Aber du brauchst gar nicht Rock gegen Hogan nennen. Du kannst beispielsweise auch Swerve gegen Hangman nennen. Ja. Die sich sehr, sehr viele wunderbare Matches geliefert haben, wo es in keinem wirklich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ging es um keinen Titel. Und es fällt nicht auf, weil das halt trotzdem so eine gewichtige Erzählung war. Also du hast vollkommen recht. Hätte nicht sein müssen. Wir gucken uns trotzdem natürlich gerne und wohlwollend dieses Match an. Bin mal gespannt, was dann genauso passiert. Wenn wir jetzt bei einer guten Erzählung sind, kommen wir für meinen Dafürhalten zu einer, äußerst wackeligen Erzählung, die jetzt gerade jetzt zumindest eine kurzzeitige Decision gefunden hat, jetzt bei der vergangenen Coalition. Und zwar geht es hier um die Tag-Team-Title. Es wird so laufen, dass FTR eine der Herausforderer sind, die antreten gegen die Young Bucks und gegen die Acclaimed. Die Young Bucks sind ja Champion, ohne das großartig oft zu verteidigen. Und da rührt auch so ein wenig meine Unzufriedenheit her. Denn so ein bisschen ist diese Erzählung für mein Dafürhalten nicht aus dem Quark gekommen, Dani. Ich weiß gar nicht genau, warum das so ist. Offenbar bin ich vielleicht auch so ein bisschen satt mit Acclaimed. FTA mag ich immer noch sehr, sehr gerne, aber ich verstehe sogar schon die Erzählung. Ich verstehe beispielsweise, dass die Acclaimed diejenigen waren, die AEW verteidigt haben und FTA nicht bei dem großen Käfigkampf gegen die Young Bucks, also gegen die Elite. Das verstehe ich schon. Ich verstehe schon, dass es da diesen Zwist gibt. Ich verstehe auch, dass die Young Bucks natürlich, weil sie halt die Anführer dieses Ladens sind, gar nicht so oft diesen Titel verteidigen müssen und die Regeln halt natürlich für sich machen. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber dadurch, dass halt die Bucks so selten irgendwie da wirklich da waren, präsent waren und in Matches waren, ist es mir doch ein bisschen zu wenig und so richtig heiß ist es mir um dieses Match nicht geworden. Dani, kannst du das nachvollziehen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand tatsächlich die Fehde zwischen FTR und The Acclaimed gut nachvollziehbar und fand die auch soweit völlig in Ordnung für das, was es war. Finde aber es momentan einfach so ein kleines bisschen schade, was so in der Tag Division generell bei AEW los ist, beziehungsweise wie sie aussieht, weil FTA und die Acclaimed, da habe ich mich wirklich, ich persönlich jetzt völlig satt dran gesehen, weil sie, glaube ich, genau den gleichen Status haben wie auch letztes Jahr bei All In, beziehungsweise gut, da waren die Acclaimed noch als Trio unterwegs und haben den Titel damals in London gewonnen. Aber ansonsten sind sie von ihrer Persona ja wirklich genau das, was wir jetzt schon 12 Monate mindestens kennen. Und von daher bin ich da auch absolut nicht heiß auf dieses Match. Und die Young Bucks, die sind ja auch, weiß ich nicht, wenig in Erscheinung getreten jetzt die letzten Wochen und Monate und wenn dann nur bei Dynamite. Und es passt natürlich auch ein kleines bisschen. Ich finde es trotzdem für dieses Match jetzt nicht förderlich, dass sie so wenig da sind. Gleichzeitig gibt es aber auch andere coole Tag-Teams bei AEW momentan, die solche Spots auch mal bekommen könnten. Einfach nur im Hinblick daraus, dass die halt momentan wirklich sehr heiß sind und dass AEW dann meiner Meinung nach auch einfach mal ihnen jetzt dieses Jetpack aufschneiden könnte, um ihnen jetzt einfach mal diesen großen Spot schnell zu geben. Also ich finde, gut, das sind jetzt auch Comedy-Tag-Teams, aber es ist mal so eine andere Facette. Die Outrunners gefallen mir super gut gerade. Würde mich freuen, wenn man mit denen mehr machen würde. Mansoor und Mason Mann finde ich auch super lustig aktuell. Wie heißen sie? Topflight sind auch total in Ordnung, auch wenn das neue Gear, finde ich, wirklich überhaupt nicht geht. und das alte besser finde.
Ja,
sieht irgendwie komisch aus, weiß ich nicht genau. Sind sie Wrestler oder Piloten? von daher bin ich da jetzt aktuell überhaupt nicht drin, was dieses Match angeht.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Du sprichst an. Es ist ein bisschen stale in dieser Division. Das hängt für mich wirklich damit auch zusammen, dass die Bucks dann so selten wresteln. Ich kann das alles nachvollziehen, aber jeder ist auf dem gleichen Stand und ich glaube, Jesper, das siehst du wahrscheinlich gar nicht anders.
Ich wollte gerade sagen, ich kann tatsächlich absolut nichts ergänzen. Ich bin exakt an dem gleichen Punkt wie Dani. Ich habe auch das alles irgendwie eingefahren. Die sind alles kompetente Leute, die da mit drin sind, aber alles irgendwie auch schon gesehen. Ich habe die Konstellationen auch einfach alle satt. Es geht für mich, es ist einfach low stakes, ist in Ordnung, ist nicht schlimm, aber lässt man so passieren, ne?
Ja, lässt man so passieren.
Also, ich muss das ganz kurz einmal schon mal vorgreifen, weil bei einem der beiden Matches muss ich sagen, und da ich sonst zu diesem Match nichts zu sagen habe, sage ich es hier. Ich finde es ein bisschen unglücklich, dass sowohl das Trios Championship Match als auch das Tag Team Championship beide Multiteam-Matches sind. Ich hätte eins einfach ein Team gegen ein Team gemacht, einfach damit das andere ein bisschen besonderer wirkt, ne? So ist es jetzt, keine Ahnung, zwei Matches mit gefühlt 40 Teilnehmern. Das ist ein bisschen viel. Aber ich weiß nicht, bei dem Match hätte man auch einfach ein Singles-Match draus machen können. Kein Singles-Match, aber ja.
Ja, ehrlich gesagt finde ich, normales Tag-Team-Match, ne? Das wollte ich so sagen.
Ja,
ehrlich gesagt,
genau. Ja.
Finde ich genau das bei dem Match tatsächlich viel essentieller. Weil, ich will gleich auf das London Ladders-Match kommen. Aber ich finde das Tag-Team-Match, ganz ehrlich, acclaimed, da sind die Reaktionen momentan einfach nicht so wirklich gut. Ich merke auch, dass, und das muss man bei realistischer Betrachtung einfach sagen, ich glaube, Max Caster tut diesem Team gerade nicht wirklich gut. Ich merke, dass die Fans auch nicht mehr so wirklich Bock haben. Vielleicht brauchen die neuen Akzente, vielleicht müssen die endgültig auch Heel-Turn. Irgendwas muss passieren. Aber das ist nicht so das, was ich gerade fühle und die Fans fühlen es auch nicht. Und das hätte AEW sehen müssen und hätte die vielleicht wirklich rausnehmen müssen, weil dann kannst du immer noch sagen, Bucks gegen FTA zum x-ten Mal, aber du weißt, was du bekommst.
Genau, das ist nämlich genau die Sache. Ich finde auch, du hättest sogar beide Wege gehen können, du hättest, ohne dass dir ein Zacken aus der Krone fällt, einfach FTA gegen Bucks Wembley 2 machen können, so, ne, erzählst einfach hier, letztes Jahr haben die gewonnen, dieses Jahr soll es andersrum passieren, bla bla bla. Und fertig ist die Laube. Oder du machst halt von mir aus Young Bucks gegen Acclaimed und machst den Split oder sowas vielleicht als große Story, ja, dass es das letzte Mal acclaimed ist oder was weiß ich, dann okay, auch gut, aber genau, die da noch ranzutackern, ich finde auch, die liefern an der Stelle keinen Mehrwert, außer der Tatsache, dass es nicht dasselbe Match ist wie letztes Jahr und das ist kein Mehrwert.
Das ist es. Und das ist leider, also das ist für mich tatsächlich so ein bisschen erzählerisch, Daniel hat es gut gesagt, ich konnte das nachvollziehen mit FTA gegen Acclaimed, ich konnte den Hintergrund erklären, ich mochte auch die Intensität, die da zwischenzeitlich da war, das kann ich alles nachvollziehen, aber irgendwie gibt's mir gerade nichts und ich merke, dass die Fans auch keinen Bock drauf haben. Und wenn das ist schon ein guter Indikator, dann muss ich sagen, okay, dann muss ich Acclaimed irgendwie rausziehen. Wäre besser gewesen, jetzt haben wir dieses Three-Team-Match, um es mal so zu sagen. Okay, bei dem anderen Match.
Ich finde es in dem Zusammenhang finde ich es aber tatsächlich ein bisschen erfrischender, dass man ein Three-Way da bekommt, weil ich hätte jetzt persönlich keine Lust gehabt, nochmal auf Young Bucks gegen FTA. Und auch nicht auf Young Bucks gegen die Acclaimed nochmal. Von daher finde ich das in Ordnung und hoffe einfach, dass es während des Matches irgendeine Entwicklung geben wird, dass irgendein Team beispielsweise turnt oder sich ein Split andeutet. Irgendwas in diese Richtung. Aber jetzt nochmal ein Singles-Match, Young Bucks FTA, als das damals so ein bisschen von Dex Harwood in irgendeiner Promo bei Collision war, das glaube ich angedeutet wurde, habe ich echt, kann ich mich dran erinnern, echt gedacht, nee, bitte nicht nochmal. Von daher, ich persönlich bin jetzt mit dem Three-Way ganz einverstanden.
Okay, sehr gut, aber ist doch gut. Deswegen haben wir hier unterschiedliche Meinungen, deswegen bist du heute auch hier eingeladen, um genau diese Sicht der Dinge mal kundzutun. Insofern freue ich mich. Was ich wirklich wesentlich positiver betrachten muss, weil ich genau so ein Chaos-Match als zweites, ne, wir haben über ein Casino Gauntlet gesprochen, was mir tatsächlich gut gefällt, auch wenn man irgendwie so eine lustige Stipulation wie ein London Ladders Match, was auch immer ein London London Leather sein soll, dann finde ich das tatsächlich ganz gut. Hier geht's, Jesper, du hast schon angedeutet, um den Trios-Title von AEW. Da ist House of Black am Start, da ist die Bang Bang Gang am Start, da sind die Patriarchy. Wahrscheinlich wird Wayne's Mother nicht wresteln, hoffe ich mal, sondern das muss da wieder der Luchasaurus machen. Killswitch aka. Aber die drei sind auf jeden Fall gesetzt, weil es war in den letzten Wochen, und das muss man ja auch sagen, es war echt eine relativ lange Erzählung mit Christian, mit dem House of Black. Das hat sich echt über Monate gezogen und am Anfang habe ich gedacht, okay, was soll das jetzt? Und jetzt ist dann die Kulmination. Das hat mir persönlich ganz gut gefallen. Hängt natürlich auch damit zusammen, weil ich Christian Cage sowieso immer gerne sehe. Ich freue mich über die Bang Bang Gang. Wir haben eben die Theme gerade hier gehört. Das ist einer der besten Themes, auf die ich mich live freue. Wir sehen, bei House of Black geht's weiter und die werden noch ein viertes Team als Kontrahenten bekommen. Das wird tatsächlich kurz vor knapp dann bei Collision vor All In dann noch entschieden, wer dann noch reinrutscht. Ich schätze mal, die Conglomeration könnte das gut sein. Also das ist ein wildes Tag-Match. Ich glaube, das wird auch so typisch Popcorn. Das macht für mich weniger Probleme als das Tag-Team-Title-Match. Dani, wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Da ist es für mich auch irgendwie nachvollziehbarer, dass es so viele Teams sind. Mir gefällt Christian natürlich super gut, wie so häufig. Und ansonsten, ja, habe ich überhaupt, ich gehe in das Match aber recht neutral rein. Also ich schaue mir das gerne an, freue mich auch drauf, aber ich habe da jetzt wenig emotionale Bindung.
Kann ich nachvollziehen, was das angeht. Ja, aber gut, ist ja was Neutrales jetzt auch erstmal nicht schlecht. Jesper, wie sieht's bei dir aus? Du hast ja jetzt bei dem anderen schon gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, was du zu diesem London Ladders Match sagst.
Ehrlicherweise ist es auch wieder sehr nah bei Dani. Also ich find's cool, ich freue mich da auch drauf, das wird ein wildes Chaos-Match, was auf die Karte auch drauf gehört, sowieso, aber es ist jetzt für mich keine Erzählung, wo ich heiß drauf bin. Es ist alles so unter ferner Liefen, so wie dieser Tri-Title relativ häufig behandelt wird. Conglomeration geht, glaube ich, nicht, weil wer soll da antreten? Das wird ja.
Stimmt.
Also, warte mal. Der Ishii ist ja noch in der Pre-Show.
Ach, quasi geil, drin. Stimmt, jeder ist besetzt. Oh, das ist eigentlich ganz gut.
Ja, ja, stimmt, du hast also recht. Ich hätte halt zwei Ideen, die ich hatte, wäre halt einmal zu sagen, dass man hier das, dass man Pac und die Lucha Bros halt da noch reinhaut fürs letzte Hurra vielleicht, und da das zu Ende bringt. Und ich meine, Blackpool Combat Club ist auch noch nicht belegt, ne? Und könnte man auch noch mal als kleines Aha-Momentchen mit reinbringen, wenn man das möchte. Aber keine Ahnung. Ja, könnte natürlich auch was Kleineres werden an der Stelle. Ich weiß aber nicht, ob das notwendig ist. Aber ansonsten, es ist so ein Match, das nehme ich gerne mit. Das wird, glaube ich, lustig. Da wird es witzige Momente geben. Es ist für mich eins der bedeutungsärmeren auf der
Karte. Aber brauchen wir auch zwischendrin, einfach ein bisschen Popcorn den Erzählungen. Ja, genau, da warten wir mal ab. Aber das mit den Lucha Brothers würde ich mir ganz gern eigentlich nochmal geben, insbesondere, weil du hast einen Punkt angesprochen, du könntest die Lucha Brothers und Pac beispielsweise reinnehmen, ne, weil Pac hat ja noch keinen All-In-Spot, er hat dafür einen All-Out-Spot, ja.
Exakt.
Was ich irgendwie ganz cool finde, muss man auch mal so ein bisschen mit reinnehmen, denn man denkt immer, naja gut, wie zählen wir das? Man hat nur zwei Wochen Unterschied, dann ist schon der nächste Pay-Per-View. Ich finde aber, das haben die gar nicht so schlecht gelöst, weil sie schon vorausschauend gehandelt haben, dass es sowohl bei Pac schon klar ist, dass er denn um den American Title oder vielleicht heißt er da wieder International Title antritt gegen entweder MJF oder Will Ospreay. Kann mir beide Partien natürlich sehr, sehr gut vorstellen oder beide Ansetzungen. Dann ist es auch klar, dass wir schon wissen, dass es Willow Nightingale gegen Chris Statlander auf der Card von All Out gibt, was ich auch gut finde, weil das könnte dann so die Kulmination dieser Fehde sein. Wie die Stipulation genau ist, wird unter anderem bei der Zero Hour von All In bestimmt, denn da tritt Chris Statlander an mit ihrem Tag-Team-Partner, ja, also ihrem Manager, gegen Ishii, haben wir gerade gesagt, und Willow Nightingale. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall ganz lustig. Ich bin mal gespannt, ob das Team um Statlander da irgendwie mithalten kann. Aber da muss man sagen, das ist ja was Kleines. Aber ich finde es ganz gut, dass man irgendwie versucht, dann auch schon den nächsten Pay-Per-View gleich aufzubauen. Tatsächlich, wenn man auch weiter guckt, ist es ja auch so, dass Darby Allin, der auch schon einen World-Title-Spot sicher hat, und zwar dann bei dem großen Event.
Grand Slam.
Ja, genau, bei Grand Slam. Da ist ja sein Spot im Main-Event sicher um den World Title, den hat er sich letztes Jahr bei einem Royal Rampage gesichert, aber Darby Allin tritt trotzdem jetzt noch an bei All In Und zwar um den Titel, erneut einen Titel, wir sehen, wir reden über viele Titel gegen Jack Perry, gegen den Scapegoat, der TNT-Champion ist, den jetzt ganz aktuell ganz schwarz gefärbt hat und in einer großen Depri-Phase sich befindet, nimmt da immer noch gerne seine Opferrolle an. Jesper, wie findest du dieses Match, diese Ansetzung? Darby Allin natürlich einer der heißeren Athleten, gerade bei AEW, wird viel gefeiert, kommt immer sehr, sehr gut an. Jack Perry nach seiner Return auch unterwegs bei All In. Wie siehst du das?
Bei Darby Allin habe ich auch so ein bisschen das Problem, dass der irgendwie, also ich mache dasselbe immer. Also es ist einfach, also es ist ja nicht schlimm, es ist, der ist ja dafür da, für das, was er da tut. Aber auch hier fehlt mir so ein bisschen der emotionale Bezug, aber das ist so ein typisches Ding. Ich habe zu dem Match wirklich wenig Zugang gerade, aber das wird live lustig und cool und das passiert doch sowieso wieder lustiger Bullshit dabei. So, da wird für sich von irgendwas Hohem runterstürzen und dann geht's in den Sarg. Ich meine, wie kann man daran keinen Spaß haben? Insofern ist das alles in Ordnung. Ich würde mir bei Darby Allin mal wünschen, auch hier, also ich weiß, ich habe immer das Gefühl, dadurch, dass man irgendwie, dass er andauernd auch so im Raum steht, wie lange der wrestelt und wie lange der da noch Bock drauf hat, ob man dann mit dem mal noch was richtig Größeres macht oder nicht. Aber gefühlt ist das auch dasselbe Match wie letztes Jahr, ne? Also, oder auch Coffin-Match mit Sting. Genauso fühlt sich für mich an, es wird ein lustiger Act vor Ort. Ich denke mir bei Darby Allin auch immer so, gönn den doch den Ausflug mal nach ganz oben, jetzt einfach mal ganz kurz, damit man da auch mal einen Haken dran machen kann an der Stelle. Aber ist in Ordnung. Es wird lustig, ich werde meinen Spaß dran haben, auch wenn ich da jetzt nicht groß emotionalisiert bin, was die ganze Sache angeht, ist für mich völlig fein.
Mhm. Ich verstehe es, ich würde trotzdem ein bisschen intervenieren, weil ich muss schon sagen, Darby Allin, gerade nach seiner Rückkehr, also das ist schon einer der Main-Player bei AEW. Ich weiß nicht, ne, es kommt natürlich unterschiedlich an, aber wie er gefeiert wird, wie er auch eingesetzt wird, ist extrem oft im Fernsehen zu sehen, hat immer gute Spots und wird eigentlich schon in der Position gesehen, wo ich auch sagen würde, im Vergleich zu letztem Jahr sogar wirklich ein bisschen höher. Vielleicht geht es dann auch in die Richtung. Also ich muss sagen, ich habe ja lange überhaupt kein Gefühl für ihn gehabt. Das war mir relativ egal. Ich kann mich noch an seinen Auftritt erinnern, den wir 2019 bei der WXW in den USA gesehen haben, wo ich gedacht habe, okay, alles klar, ja, ist halt da. Okay, war auch ein 3-Minuten-Match, was er, glaube ich, verloren hat. Also ich weiß gar nicht, gegen wen er verloren hat, aber es ging relativ schnell. Hat mich jetzt nicht großartig emotionalisiert und da habe ich eigentlich nicht gedacht, okay, das wird jetzt irgendwann ein Wrestler, der mich mal irgendwie mitnimmt. Aber ich muss sagen, ja, zuletzt hat es einfach Klick gemacht. Ich fand die Erzählung mit Jack Perry tatsächlich auch ganz gut, wenn wir über diesen Käfigkampf sprechen, wo die beiden ja an ihr Äußerstes gegangen sind, wo Darby Allin ja beispielsweise Jack Perry auch irgendwie mit Feuer anzünden wollte, also komplett drüber. Also die beiden geben sich da nichts. Ich finde die Erzählung insgesamt auch gar nicht so verkehrt. Mit Jack Perry bin ich noch nicht so hundertprozentig so gerade in der In-Ring-Arbeit zufrieden. Vielleicht kann das noch kommen. Aber Dani, ist das vielleicht für Jack Perry auch der Weg, nochmal ein Stück weiter nach oben zu gehen?
Ja, das weiß ich nicht ganz genau, ob er noch weiter nach oben geht. Ich finde ihn jetzt in seiner jetzigen Rolle eigentlich ganz in Ordnung soweit. Ich bin da aber auch ähnlich wie ihr beiden emotional nicht so tief drin. Also ich fand es ganz cool, als Darby Allin Jack Perry mit dem Flammenwerfer angezündet hat. Aber,
ganz normaler Satz in einem Wrestling-Podcast.
Nein, völlig normaler Satz.
Nee, das wollte ich einfach nochmal unterbringen, diesen Fakt, ganz kurz. Aber ansonsten, ich gehe da recht emotionslos in das Match rein, aber freue mich dann trotzdem drauf und denke, das wird eine ganz lustige Sache werden. Und das Coffin-Match aus dem letzten Jahr, das hat mir auch ganz gut gefallen und ich glaube, das hier wird ganz ähnlich sein mit Darby Allin ist dabei. Das wird sicherlich einige, ja, ganz verrückte Aktionen geben. Und ich hätte auch auf jeden Fall mal Bock, ihn ein bisschen höher in den Rängen zu sehen. Also wenn du fragst, ob Jack Perry, dann würde ich tatsächlich eher sagen, Darby Allin könnte ein bisschen höher in der Karte sein. Mit ihm könnte man ein bisschen mehr ausprobieren.
Ich hätte richtig Bock drauf, ganz ehrlich. Das ist so ein krasser Flummi. Der wirft sich vor alles. Der macht auch alles. Ja, da kannst du die wildesten Dinge vortragen.
Ja, aber es ist das Jeff Hardy-Konundrum von damals. Warte nicht damit so lange, bis die Knochen alle komplett im Arsch sind, dass er den Main-Event-Run bekommt. Das meine ich ja die ganze Zeit. Also mach das doch einfach jetzt mal. Also und macht das ja, der ist doch, was willst du bei Darby Allin noch aufbauen? Die lieben den doch alle. Jedes Mal, wenn der zurückkommt, ist der total heiß, da musst du doch jetzt nicht mehr irgendwie groß was aufbauen, sondern du stellst den, um Darby Allin in den Main Event zu bekommen, stellst du den Main Event fertig. Das ist jetzt keine schwierige Gleichung. Mach es einfach.
Bin ich vollkommen bei dir. Du musst nichts mehr tun. Und deswegen, ich meine, er hat ja diesen Spot jetzt auch bekommen. Er hat sein gesichertes World Title Match. Ich bin vollkommen bei dir. Mach es einfach. Kannst du machen und selbst eine Fehde, keine Ahnung, gegen wen auch immer, wir werden gleich über den Main Event sprechen, kann ich mir auch echt gut vorstellen. Ich hätte Bock drauf.
Ergo gewinnt er vermutlich diesen scheiß TNT.
Oh nein, aber genau, aber es ist genau richtig, dass du sagst, weil genau da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich finde, der braucht
nein, natürlich nicht.
Also erzähl mir irgendwie eine Geschichte, warum Darby Allin das nicht gewinnt, ohne ihn schlecht aussehen zu lassen, weil ganz ehrlich, den braucht er nicht. Und wenn Debri Jack Perry jetzt irgendwie mit so einem schwarzen Titel rumlaufen will, whatever so. Ich meine, ist auch, ne, auch hier, wir reden über Titel, wie viele Titel gibt's. Für mich könntest du den TNT-Titel auch abschaffen, wenn du sagst, mein zweiter Titel wird der American Title oder der International Title, wie auch immer. Oder der, vielleicht ist es dann nur der Collision Title, dann ist es auch in Ordnung, wenn der dann für sich dann dementsprechend spricht, wenn man das dann irgendwie weiß. Aber irgendwie braucht er eine andere Konnotation. Wir hatten den fast, war ja der TNT-Title schon fast ein Legendentitel, als wir Adam Copeland hatten, der den Titel gehalten hat, dem irgendwie dann Wert verliehen hat mit dem Match gegen Christian oder wenn dann mal Leute reinkommen, die ihn ja berungen haben, dann fand ich das tatsächlich in Ordnung. Aber jetzt fehlt mir da auch so ein bisschen die Richtung. Also ich glaube auch, Darby Allin, auch wenn der Titel für ihn einen emotionalen Wert hat, weil es der erste Singletitel war, den er gehalten hat, er ist darüber hinweg, dann braucht er nicht, dann soll er lieber Jack Perry behalten und mal gucken, was er dann damit macht. Aber Darby Allin potenziell im Main Event zu sehen und schon merke ich, dass die Leute doch hier emotionalisiert sind und sich über Darby Allin Main Event freuen würden. Also, go for it. Im Main Event wird wahrscheinlich nicht ein Match laufen, was schon jetzt auch ein paar Wochen aufgebaut wurde und ich kann mich aber trotzdem noch an einen Satz von Jesper erinnern. Diese Paarung bringt das Schlechteste aus beiden raus. Und das ist Mercedes Moné gegen Britt Baker und das ist natürlich ein Duell zweier Stars, das glaube ich kann man schon so sagen. Britt Baker wird ja auch viel gefeiert in AEW. Trotzdem hat sie in all den Jahren, das ist gar nicht böse gemeint, aber ihre Sloppiness nicht wirklich rausbekommen. Ich habe immer das Gefühl, dass auch bei Sequenzen immer ein bisschen was daneben geht, auch in Matches, vieles passt, ein bisschen was geht immer daneben, es wirkt nie so 100% und auch bei Mercedes Moné habe ich das Gefühl, dass das die Zusammenabstimmung irgendwie nicht richtig perfekt ist. Moné hat einen guten Run bislang bei AEW gehabt, ohne vielleicht den ganz, ganz großen Impact zu haben. Ich glaube, da war die Fehde mit Willow Nightingale wesentlich ertragreicher und auch irgendwie cooler und hat irgendwie einen auch so, ja, in Schwierigkeiten gebracht, in welche Position ich mich denn jetzt bringen soll. Moné ist ja jetzt eigentlich auch klarer Heel. Aber lieber Dani, wie siehst du das? Ist es wirklich so, dass diese Partie das Schlechteste aus den beiden bringt?
Ich würde es vielleicht nicht ganz so negativ sehen, aber ich fand, am Anfang war ich sehr euphorisiert, die ersten ein, zwei Wochen, als die Fehde so langsam aufgebaut wurde, als Britt Baker zurückgekehrt ist und die beiden so miteinander das erste Mal agiert haben. Aber das, was du gerade gesagt hast, tatsächlich, wie heißt der, Mercedes Moné gegen Willow Nightingale, das hat mich mehr mitgenommen als jetzt diese Fehde. Fand ich deutlich ertragreicher und für mich zieht sich das tatsächlich jetzt auch schon wieder sehr, diese Fehde, der kam natürlich auch nicht zugute, dass Britt Baker einfach jetzt mal ein paar Wochen gefehlt hat aufgrund dessen, dass sie suspendiert war. Und was ich halt in diesem Match so ein kleines bisschen hoffe, ist das vielleicht, dass wir vielleicht irgendwie eine Rückkehr sehen, weil Mercedes Moné ja auch mit ihrem persönlichen Bodyguard Camille unterwegs ist, dass es Britt Baker vielleicht eine Reunion mit Jamie Hayter geben könnte, auch wenn ich Jamie Hayter auch in anderen Regionen lieber sehen würde, aber das ist so ein bisschen das, was ich in dem Match für mich rausziehe, aber ansonsten hat es mich in den letzten Wochen tatsächlich auch ein bisschen verloren.
Ja. Was du sagst, ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, jetzt aktuell, gerade so auf diese Tage vor 3 Jahren, ist Jamie Hayter zur Rettung von Britt Baker geeilt und hat, wie gesagt, ihr geholfen. Und das könnte man jetzt wirklich duplizieren. Wir haben ja alle die große Hoffnung, dass es einen ordentlichen Hayter-Rave gibt jetzt bei All In. Und jeder wartet auch darauf, weil ich glaube, es ist unabhängig von dieser Paarung jetzt Moné, Britt Baker ist es tatsächlich so, dass, wenn eine fitte Jamie Hayter richtig geil Potenzial hätte, gegen die verbesserte Women's Division geile Matches zu liefern. Ich hätte richtig Bock drauf. Und ja, du sagst es richtig. Eigentlich brauche ich die gar nicht in diesem Konstrukt mit Britt Baker und mit Mercedes Moné. Wobei, sie gegen Moné könnte ich mir tatsächlich schon ganz gut vorstellen. Muss man sehen, wie man es macht. Aber dass sie vielleicht zurückkehrt, ist vielleicht das größere Highlight als das Match selbst, Jesper.
Ja, also ja, total. Ich finde, es ist an Britt Baker verschenkt, so ein bisschen dieses Match. Ich finde, für den ersten Riesen-Main-Event oder also zumindest den zweiten Riesen-Main-Event von Moné könntest du jemanden nehmen, der das mehr gebrauchen könnte, aus dem du auch dauerhaft mehr rausholen könntest. Ich hätte auch einfach gerne das mit Willow Nightingale weiter gesehen oder hier nochmal ein Rematch gesehen oder sowas an der Stelle. Ich finde Britt Baker wirklich leider streckenweise auf der Grenze zum Indiskutablen von dem, was im Ring passiert. Das Timing ist wirklich immer noch verboten schlecht teilweise dafür, wie lange sie schon mit dabei ist. Darum, ja, gibt mir das alles sehr wenig. Ja, ich habe wirklich leider ein wenig positiv. Ich freue mich total drauf, Mercedes Moné live zu sehen. Super cool, freue ich mich, aber das Match per se, da habe ich wenig Hoffnung.
Oh, jetzt reden wir so negativ. Wir wollten ja gar nicht so negativ sein, aber es ist halt leider so.
Ja, sind wir ja gar nicht. Das ist das erste Match, wo ich sage, ich finde es nicht gut. Aber also,
es ist halt so. Ich sehe es ja genauso. Ich bin ja bei dir. Ich, wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass es anders ist. Und ich, ganz ehrlich, ich bin dann auch einer der Nerds, die sich darauf freuen. Ah, geil, Britt Baker kommt wieder zurück. Ich habe mich gefreut über die Theme. Weil man ist so, weißt du, man wächst ja auch so rein. Aber man wächst ja auch mit Fehlern. Also es ist ja auch so, dass man sich ja auch an Fehler gewöhnt und vieles dann ignoriert. Wenn Leute erstmal ein Jahr weg sind, oh ja, geil, cool. Und dann denkst du, ah, ja genau, das war der Grund, warum ich so viele Matches nicht so wirklich gut fand, ja. Und es ist gar nicht böse gemeint. Britt Baker macht mir grundsätzlich Spaß, wenn sie am Mikrofon ist, finde ich das in Ordnung. Und auch so ihren Look, das passt alles. Aber so im Match merke ich, okay, das ist sloppy. Warum macht sie das jetzt? Also vieles, und das muss ich wirklich sagen, vieles ergibt logisch keinen Sinn, wie sie ein Match aufbaut. Ne? Das heißt, also manchmal kommt dann der Lockjaw und du fragst dich aber, warum? Also da hättest du doch mal ein bisschen was hinführend machen müssen. Also Ringpsychologie fehlt bei ihr halt total krass. Und es ist natürlich zum Glück bei Moné anders, weil die ist da schon versierter. Und ich glaube, vielleicht kann das so ein bisschen ausgleichen. Aber es ist halt so, dass bei Britt Baker tatsächlich in Sachen Ringpsychologie so viel fehlt, dass das halt immer ein Match tendenziell schlechter macht. Du hast eben gerade gesagt, Brickhouse ist jetzt auf jeden Fall dabei als Bodyguard. Vielleicht kann sie das ein oder andere irgendwie abfedern. Aber irgendwie, ich glaube, das wird auch eher so ein Match, was okay ist, wenn es im Laufe dieser Card verschwindet, oder? Jesper?
Ja. Ich kann wirklich leider nicht mehr dazu sagen.
Ist auch völlig in Ordnung. Liebe Leute, schreibt ihr mal uns, wie ihr das Match seht, ob ihr da vielleicht ein bisschen positiver seid. Vielleicht sind wir da auch zu negativ. Vielleicht erhoffen wir uns auch andere Dinge. Aber wir merken, zwischen diesen Matches an sich gibt ja tatsächlich auch einiges, worauf wir uns freuen. Gibt's vielleicht eine Hater-Comeback? Passiert vielleicht nochmal ein letzter Abgesang, sage ich mal, der Lucha Brothers? Wer kommt vielleicht rein? Ist es so, dass wir wirklich den einen oder anderen haben, der nach einer langen Verletzung zurückkehrt? Gibt's vielleicht ein AEW-Debüt von Ricochet? Alles möglich. Also da passiert einfach ein bisschen was und das ist geil, weil wir wissen, roundabout 50.000 Zuschauer werden auf jeden Fall am Start sein, Zuschauer und Zuschauerinnen. Jesper, wie ist es denn für dich? Ich meine, es ist jetzt klar, dass es nicht mehr 80 werden. Das letzte Mal waren es knapp 80. Man muss ja natürlich auch sagen, ja, jetzt von 80 auf roundabout 50 zu gehen, ist vielleicht ein bisschen schade. Ist es dann trotzdem, aber sagt man, naja, ist egal, nehmen wir auch so. Vielleicht müssen wir auch mal gucken, wie dann die ganze Venue gestaltet ist. Das war das letzte Mal ja ganz gut, aber vielleicht halt mit weniger Gimmicks gestaltet, könnte man trotzdem sagen, dass 50.000 dann trotzdem eine gute Zahl ist?
Also ich stelle die Frage mal jetzt ganz stumpf in den Raum. Ist es ein Erfolg, dass eine Promotion außer der WWE 50.000 Leute zu einer Wrestling-Show bewegt?
Also auf jeden Fall eigentlich.
Die Antwort liegt ja auf der Hand. Ne? Mhm. Also das ist einfach eine Sache von Angebot und Nachfrage. Und dadurch, dass man das eben jetzt nicht zum ersten Mal macht und das auch man sich als WWE-Fan ja berechtigte Hoffnung machen kann, dass da demnächst etwas kommt, streicht sich das halt ein bisschen glatt und die Nummern gehen ein bisschen runter, der Hype ist jetzt einfach ein bisschen weg. Das ist auch alles kein Problem, aber solange man weiterhin in diesen Sphären veranstalten kann, dann ist das völlig in Ordnung. Ich glaube, rückbetrachtend hätte ein Jahr Pause zwischen den All-In-Shows in Wembley vermutlich noch mehr geholfen. Andererseits, es sind 50.000 Leute bei einer Stadionshow in England. Also, das ist einfach mehr als AEW zu Hause überall einsackt. Insofern ist es ein Erfolg. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Welt kein Erfolg ist. Und es ist jetzt ja zumindest keine Fehlkalkulation, weil man wird das erwartete erste Setup wirst du vermutlich irgendwie grob ausverkaufen, ja, plus minus. Insofern ist das ja in Ordnung. Und ich meine, du machst ja das erste Setup, ist, glaube ich, das vermutlich das, womit man hätte schon erreichen musste, damit man das als Erfolg werten kann. Aber das werden sie ja schaffen. Und insofern, ja, dieses Mal nicht aufgestockt, aber sei es drum.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe dann immer so das Gefühl, na, mal gucken, in welche Richtung sich das noch bewegt und so. Und ich gucke tatsächlich dann auch bei WrestleTix, wie ist jetzt denn der Verkauf? Der war jetzt in den letzten Wochen tatsächlich nochmal gut angezogen und freue mich darüber auch, wenn wir dann roundabout 50.000 haben. Ich habe natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht darauf hinausläuft, dass vielleicht das Setup grundsätzlich, also vielleicht so die Gestaltung, wie ist der Ring aufgebaut, wie ist der Entrance aufgebaut, vielleicht noch ein bisschen dann mehr hergibt, sodass das dann, ja, vielleicht noch ein anderes Gefühl dann hast. Also insofern ist es auf auf jeden Fall eine super Sache. Du sagst 50.000 auf jeden Fall eine gute Nummer. Man darf auch nicht vergessen, dass eine Woche später die WWE in Berlin unterwegs ist, was natürlich auch nochmal potenziell und vielleicht auch, wenn du sagst, okay, ich kann nicht jede Woche zu irgendeiner Wrestling-Show gehen und vielleicht irgendwo hinreisen, ne, dann zieht es dann auch nochmal ein paar Leute, wobei man sagen muss, dass die Berlin-Tickets natürlich einen Arsch voll Geld gekostet haben, aber davor war die WWE auch schon in Schottland, dann in Frankreich, ne, hat viele Basic-Shows abgeliefert, aber das zieht natürlich auch den einen oder anderen Wrestling-Fan, da muss dann auch überlegen, wo investiert er das Geld hin, aber Dani, wie würdest du das bewerten? Bist du da ähnlich positiv?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es sich um die 50.000 einpendeln könnte, aber das war auch so ein bisschen dessen geschuldet, dass AEW jetzt ja auch mal ein paar schwächere Monate hatte, gerade so um die Jahreswende. Von daher ist das total in Ordnung. Ich bin einfach gespannt, wie das Stadion dieses Mal aussehen wird, wie der Entrance aussehen wird, weil der ja dieses Mal um 90 Grad gedreht ist. Und ja, freue mich da auch einfach drauf. Und ich denke mal, dass das der Stimmung da jetzt auch überhaupt nicht schaden wird, ob da jetzt 50.000 sitzen. Natürlich 80.000 ist auch eine coole Zahl, klingt deutlich größer, aber ich glaube, es wird trotzdem ein toller Abend werden.
Und es ist ja so, dass AEW zumindest 2026 dann auch wieder nach London zurückkehren will, auch wieder ins Wembley, da schauen wir mal. Aber es hat sich ja schon bestätigt, 2025 findet das dann dementsprechend in Texas statt. Übrigens hat AEW für meinen Dafürhalten ganz smart gelöst, die waren ja jetzt die ganze Zeit gerade für Collision und auch für Ring of Honor in so einem kleineren Stadion und das muss man sagen, war immer ausverkauft, mehr oder weniger. Und da haben sie eine ganz gute Homecrowd dann reingebracht, die ein ganz gutes AEW-Gefühl bekommen haben. Und dementsprechend wird es dann dem auch da dieses große Event geben, bin ich mal gespannt. Und für 2025 haben wir aber trotzdem auch gehört, soll auch ein bisschen was in Europa noch stattfinden. Zwar nicht All-In, aber vielleicht was anderes. Ich bin mal gespannt, vielleicht könnte es auch mal Richtung Festland Europa gehen. Wäre auf jeden Fall eine feine Angelegenheit. Was ein bisschen schade ist, aber ich kann es natürlich verstehen, die Card für All-In ist sehr, sehr voll. Dass ein Match nicht bei All In ist, sondern bei dem Dynamite davor und relativ kurzer Aufbau einige Wochen zuvor. Aber irgendwie hätte ich tatsächlich total Bock, dieses Match live zu sehen, Dani. Ich weiß nicht, wie ist dein Gefühl bezüglich Claudio versus Okada? Claudio hat schon gesagt, er will den richtigen Okada, nicht die Elite-Bitch, sondern er will den Okada, der so viele Turniere gewonnen hat, so viele Titel gewonnen hat. Er will eigentlich denjenigen sehen, der eigentlich unfassbar abliefern kann. Und Claudio in einer herausragenden Form momentan, unter anderem ein tolles Match auch gegen Leo Rush jetzt bei Collision gehabt. Woche für Woche liefert er ab. Eigentlich wäre das tatsächlich auch ein geiles Match für ein Pay-Per-View.
Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, weil sonst hätte ich das gleich nochmal gemacht. Und zwar finde ich es, also erstmal ist das ein cooles Match, auf das ich mich auch total freue. Und ich finde Claudio sowieso immer cool. Und Okada finde ich in seiner Rolle, die er hat, tatsächlich sehr lustig. Von daher auch wirklich super gut aktuell. Was ich mich aber frage, ist tatsächlich, ob da nicht noch was für All-In kommt kurzfristig, weil ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, Okada zu haben, den mit dann nach Großbritannien beziehungsweise nach Wales zu nehmen und ihn dann nicht bei All-In zu zeigen irgendwie. Ich kann es mir schwer vorstellen und ich glaube, dass da noch irgendwie matchmäßig was kurzfristig passieren wird.
Irgendwas kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Du hast ja eben angesprochen, Jesper, eventuell würde vielleicht auch noch was mit dem BCC passieren, denn es ist ja so, dass wir Mox ja angekündigt haben für All In und der ja noch kein Match hat. Also irgendwas muss da ja vielleicht passieren. Vielleicht rutscht der dann auch genauso auch wie Wheeler Utah in dieses absurde Trios London Ladders Match rein, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Aber Jesper, wie siehst du das? Hast du da auch Bock drauf auf dieses Match Okada gegen Claudio?
Ja, ich sehe es aber genauso, dass ich es mir auch nicht vorstellen kann, dass man da nicht irgendwie noch was bei der Show selbst macht. Also Okada im Wembley die Möglichkeit zu haben, ihn da auftreten zu lassen und es nicht zu tun, finde ich auch prekär. Klar, man hat noch das Casino-Gauntlet, da kann man auch noch was machen. Takeshita ist ja auch, könnte ja auch beispielsweise wieder zumindest für einen Kurzauftritt auch nochmal irgendwie reingeholt werden, jetzt wo der G1 vorbei ist. Auch wenn ich nicht weiß, was mit den Reisestrapaten und allem klappt. Aber ja, ich freue mich auf das Match. Tendenziell freue ich mich total. Ich hoffe aber auch, dass hier noch irgendetwas kommt, was nicht nur einfach auf All Out dann geht in der Fortsetzung. Also das ist schon, da fehlen ein paar große Namen gerade noch. Aber es ist auch in Ordnung. Wir müssen sich abwechseln. Wir haben auch immer gesagt, dass wir es gut finden, dass sich bei AEW ein paar Leute auch mal rausnehmen können, über einen gewissen Zeitraum regenerieren können und auch mal frisch gehalten werden. Aber Okada jetzt quasi zur ersten Möglichkeit nicht im Wembley zu sehen, fände ich schon krass.
Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Also Okada muss irgendwie irgendwas zu tun bekommen und gar nicht in der Pre-Show, sondern wirklich bei All In selbst. Ich kann mir vorstellen, dass er ja zumindest im Gauntlet noch reinrutscht. Und ich glaube, dann wären wir ja auch alle cool damit, oder?
Ja.
Also, soll zumindest im Gauntlet sollte da noch was passieren, aber grundsätzlich habe ich da richtig Bock drauf. Muss echt sagen, als ich die Ankündigung gesehen habe, habe ich gedacht, ah scheiße, irgendwie hätte ich jetzt doch Bock, ne? Weil, na klar, ist jetzt alles so rund um meinem Geburtstag, ein bisschen schwierig, kann ich jetzt nicht einfach irgendwie rund um den Globus chatten, aber habe schon gedacht, ah mein Güte, da habe ich jetzt Dynamite ja schon ganz gerne mal live gesehen. Aber gut, so ist es. Muss ich mir dann tatsächlich einfach im Fernsehen angucken und dann geht's auch. Hoffe tatsächlich, dass Claudio da das Gold holt, aber ich glaube es tatsächlich nicht, weil Okada ja schon angekündigt hat, dass er den Titel eigentlich erhalten wird und dass er seinen Tournament-Run, den er ja hat, der so erfolgreich war, G1 mehrfach gewonnen, dass er das auch beim Continental Classic einlösen will. Also da habe ich dann schon gemerkt, okay, ich gehe fast davon aus, dass das nur der erste Run ist für Claudio und Okada und dass die sich dann vielleicht im Finale des Continental Classic sogar wieder treffen werden. Kann mir schon vorstellen, dass da schon ein bisschen Storyline-technisch vorgebaut wird. Wir warten mal ab, aber wenn wir wieder zurückgehen, weg von Dynamite hin zu, ich glaube, dem letzten Match, über das wir noch sprechen wollten, natürlich müssen, dann ist es natürlich das Match Danielson gegen Swerve. Es ist der Titelträger Swerve Strickland mit einem guten Run zuletzt, der seinen Titel gegen jeden verteidigt hat, der ihm in die Quere kam. Und wir haben jetzt eine spezielle Stipulation. Danielson, Bryan Danielson, der den Owen Cup gewonnen hat, dann auch Titelträger in diesem aktuellen Jahr ist und der jetzt auch noch gesagt hat, wenn ich das Match verliere gegen Swerve, dann ist es wirklich the final counter und dann ist es wirklich mein Ende, denn dann beende ich meine Karriere. Und zwar allen klar, dass Bryan Danielson jetzt im Laufe der nächsten Zeit wirklich in diesen Semi-Retirement-Zustand gerät oder gehen wird. Es klar war, dass er nicht mehr Vollzeit-Wrestler sein wird, aber dass er jetzt auch wirklich seine Karriere eventuell an den Nagel hängt, wenn er gegen Swerve verliert. Das ist natürlich eine Special Stipulation, die ganz, ganz viel Druck auf den Main Event gibt, denn es ist ganz klar, Swerve in einer herausragenden Verfassung aktuell gegen einen Danielson, der sich natürlich schon mit der ein oder anderen Kleinigkeit rumträgt. Seinem Genick geht es ja nicht wirklich gut, da hat er ja auch schon Diskurs mit Jim Ross angekündigt, dass das potenziell operiert werden müsste. Aber jetzt ist es so, Jesper, Danielson gegen Swerve, wenn Danielson verliert, dann ist der Titel futsch und seine Karriere, wenn Swerve verliert, dann kann es aber auch sein, dass Danielson einen zum ersten Mal Title Run in AEW hat und der dann bedeutet, dass jedes Match, jede Titelverteidigung potenziell seine letzte ist. Was hältst du von diesem Aufeinandertreffen?
Also auf jeden Fall, wenn man die Story, die du gerade zuletzt angesprochen hast, nicht noch durchziehen würde, wäre das ein riesiger Verlust. Also die Story, dass Danielson mit dem Titel und einer riesigen Zielscheibe auf der Brust herumläuft, muss man auf jeden Fall noch fahren. Ich bin sehr, sehr angetan von dem Match. Es ist ein viel besserer Main Event, ein viel besseres Title Match als das, was wir letztes Jahr bekommen haben. Es ist ein super würdiger Champion gerade, der ein ganz, ganz, ganz heißes Eisen ist und gerade auf dem Höhepunkt dieses ersten, dieser ersten, ja, ich sag jetzt mal Highlight-Epoche seiner Karriere gerade auch ist, kommt genau zur richtigen Zeit gegen den anderen größten Namen, den AEW zu bieten hat. Und es geht wirklich um was. Das ist exakt das Gegenstück, beispielsweise zu dem AEW American Championship Match, was wir gesagt haben, hier geht's um alles, wirklich, ja. Das ist eine saugeile Erzählung. Ganz, ganz viel Zweifel überall drin. Man ist ja auch irgendwie immer, dass man sich so reinredet, nee, der wird das schon nicht verlieren, das geht ja gar nicht. Aber der Zweifel ist natürlich da. Vielleicht macht das Danielson auch einfach. Der hat ja oft in seiner Karriere schon Sachen durchgezogen, wie kein Zweiter. Und kann vielleicht, meint er es auch ernst mit seinem, ich möchte den Titel nicht und es bleibt dabei. Aber es wird ein großartiges Match, das Publikum wird komplett drinnen sein, auf jeden Fall, weil es einfach um so viel geht und weil es auch von der Qualität her einfach extrem hochwertig werden wird, ist der absolut würdige und perfekte Main Event für diese Show und ein unfassbares Upgrade zum letzten Jahr. Adam Cole und MJF jetzt irgendwie auf die Füße treten zu wollen, aber das ist einfach eine ganz, ganz, ganz andere Hausnummer.
Es ist tatsächlich so. Und es ist wirklich genau das, was wir uns ja eigentlich gewünscht hatten im letzten Jahr, wo wir gesagt haben, naja, ist alles cool, aber wir wollen natürlich im Main Event so eine epische Erzählung haben. Und die epische Erzählung haben wir am Ende jetzt. Weil es ist schon so, dass ich ursprünglich gedacht habe, eigentlich will ich Swerve gegen Hangman. Eigentlich will ich Swerve gegen Hangman im Main Event von All in London. So, und jetzt war dann klar, okay, es gibt halt diese D-Tour, aber diese D-Tour ist smart, darüber können wir gleich noch reden. Aber die Tatsache, dass Danielson so viel Gewicht jetzt auch in diesen Main Event legt, so viel Wert auch da drin steckt, denn es ist für mich einer der wichtigsten Wrestler, die wir in den letzten Jahrzehnten im gesamten Wrestling-Business hatten. Er ist derjenige, der auch AEW besser macht, der on-camera macht und wahrscheinlich auch off-camera, der so viel Herzblut hat, den wir auch erlebt haben, wo wir gesehen haben, wie er größer geworden ist bei der GSW. Wir haben ihn bei der WXW gesehen. Wir haben ihn dann später natürlich auch bei Ring of Honor gesehen. Wir haben ihn gesehen, als er bei der WWE war und die großen Erfolge erzielt hat. Und dass er dann zur AEW gegangen ist und auch so viele Einzelakteure besser gemacht hat. Und jetzt kurz vor seinem Karriereende steht und vielleicht dieses große Hoch nochmal hat und dann auch wirklich eventuell diese Erzählung weitertragen kann, dass jedes Match sein letztes sein kann, jedes Titelmatch sein letztes Titelmatch, das finde ich total geil, darauf hoffe ich tatsächlich, auch wenn es natürlich bedeuten würde, dass Swerve den Titel abgeben müsste, aber vielleicht ist es für Swerve gar nicht schlimm, gerade wenn er schon eine Erzählung in der Hinterhand hat, die erneut Hangman bedeuten würde. Und ich muss sagen, die letzten Promos, die letzten Videoclips zu Bryan Danielson, die haben mich krass emotionalisiert. Und ich will eigentlich jetzt The Final Countdown hören, live mit 50.000 Zuschauern und Leuten, die alle mitsingen, die alle Europe mitsingen und dann vielleicht den großen Titelerfolg nochmal sehen. Ich hatte richtig Bock drauf. Dani, wie geht's dir?
Ja, ich merke gerade schon, wenn wir hier über das Match sprechen, wie viel Bock ich darauf einfach nur habe. Und wie cool das einfach wird, weil, wie ihr es schon gesagt habt, das ist ein, also es ist nicht wirklich vergleichbar mit dem Main Event vom letzten Jahr, was so den Aufbau und das Gefühl einfach angeht. Hier geht's wirklich, wie Jesper gesagt hat, um alles. Und mir ging es am Anfang ein kleines bisschen so, das Finale des Owen Hart Cups war ja Hangman gegen Bryan Danielson. Und ich hab mich danach echt so ein kleines bisschen geärgert, dass es nicht Hangman gegen Swerve gibt im Wembley. Also, weiß ich nicht, ich war erst kein großer Fan dieser Fehde, aber je länger es wirklich geht zwischen Swerve und Bryan Danielson, desto mehr Lust habe ich auf das Match wirklich und hatte immer so ein kleines bisschen dieses fehlende Gefühl gehabt, gerade im letzten Jahr. Da gab es coole Matches und alles, aber jetzt nicht dieses eine richtig große Match, was heraussticht. Und ich finde, das haben wir hiermit auf jeden Fall, weil ich mir eben auch beide Ausgänge wirklich vorstellen kann. Ich kann mir vorstellen, dass Swerve hier den Titel verteidigt und dann so eine Schockstarre im Stadion ist, wo alle denken, scheiße, was ist hier passiert? Und jetzt muss er seine Karriere beenden. Ich kann es mir aber auch genau andersrum vorstellen, natürlich, dass dann diese Erzählung kommt, dass jede Titelverteidigung von Bryan Danielson die letzte werden würde. Diese Erzählung wäre ja natürlich auch super cool. Also ich freue mich einfach riesig auf dieses Match, gerade auch, weil Bryan Danielson, wie du es gesagt hast, Marvin, wirklich einer der größten und, weiß ich nicht, wichtigsten Wrestler ist, die ich je in meiner gesamten Wrestling-Karriere als Fan wirklich erlebt habe. Das hat ja mit dem Karat 2008 damals angefangen, dass ich ihn das erste Mal live gesehen habe und er war immer irgendwie da und immer wichtig einfach nur und ich glaube, er ist auch einfach ein, ja, ich kenne ihn jetzt privat nicht so gut, aber ich glaube, er ist einfach ein cooler Typ, guter Kerl und ich würde es ihm super gut gönnen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt in das Match gehe und mir denke, das wird er auf jeden Fall gewinnen, damit diese Erzählung beginnen kann, sondern es ist für mich total offen, es wirkt wie ein total wertiges Match, was riesig groß ist, was wirklich seine Fußspuren hinterlassen kann und da freue ich mich einfach richtig heftig drauf.
Ich freue mich so sehr. Ich finde es so krass. Ich freue mich auch gerade, wie wir darüber reden, weil das macht mir noch mehr Bock auf dieses Match. Es ist tatsächlich so. Es kann tatsächlich auch passieren. Und das Interessante ist ja, dass ja gerade, ne, ich versuche jetzt wirklich wenig unterwegs zu sein auf X und auf anderen Netzwerken und Plattformen, aber merke natürlich, dass da jetzt auch ein bisschen ein Buzz drum ist. Einige Leute gehen sogar davon aus, naja, der wird dann bei Wembley seine AEW-Karriere nur beenden, aber der wird mit Sicherheit zur WWE zurückkehren. Übrigens ein Szenario, was ich aktuell gar nicht sehe. Bevor ich den bei der WWE zurücksehe, gehe ich eher davon aus, dass die Pre-Zwillinge bei AEW antreten. Das halte ich eher für ein realistisches Szenario, als dass wir Bryan Danielson zurück bei der WWE haben. Ja, weil da ist dieses Gefühl, was es ja bei Punk irgendwie immer so ein bisschen gab, gibt es bei ihm gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass der so ein absoluter Company-Man ist, dass der stattdessen noch viel mehr vielleicht Backstage macht. Wissen wir alles. Müssen wir alles sehen. Kann alles passieren. Aber wir wissen natürlich, oder es wird ja auch kolportiert, dass sein Vertrag jetzt ausgelaufen ist eigentlich mit AEW. Das heißt, wer weiß, was danach ist. Ja, vielleicht passiert ja wirklich nochmal ein ganz anderer Run. Vielleicht passiert aber wirklich gar nichts und er beendet wirklich seine Karriere am Wembley. Und wenn nicht, dann haben wir auf jeden Fall eine geile Zeit, in dem wir nicht wissen, wann es vorbei ist. und aber wissen, es könnte jederzeit vorbei sein bei jedem großen Pay-Per-View und dann ist jedes Match um den World-Title, hat nochmal dieses Special Stipulation, dass es das potenziell letzte Match von Bryan Danielson sein kann. Und wir wissen, gerade bei Bryan Danielson, das kann auch gegen Darby Allin passieren. Ja, genau das, was wir vorhin gesagt haben, weil es absolut realistisch ist und weil er so Sachen auch sehr, sehr gut erzählen kann. Also insofern, ich freue mich da riesig drauf und ihr merkt, glaube ich, wie wir uns alle drauf freuen. Da will ich noch einen ganz kurzen Tipp von euch haben. Jesper, was denkst du, wie geht's aus?
Mit einem Sieg von Danielson. Ich glaube, er holt das Ding. Ich halte auch Swerve für gemacht und stark genug, als dass ihm das überhaupt nichts ausmacht und ihm noch einen guten Grund für alles weitere gibt. Vielleicht ist er dann sogar der im zweiten Anlauf Danielsons Karriere beendet. Who knows? Aber ich setze auf Danielson.
Geil. Mit dem zweiten Anlauf kann ich mir sogar sehr, sehr gut vorstellen. Außerdem, ich muss mal, finde es auch gut, dass du es nochmal eingeordnet hast. Ich finde, Swerve hat einen echt guten Run bislang gehabt. Mal gucken, und vielleicht geht es ja auch weiter, aber hat starke Gegner gehabt, starke Gegner besiegt. Für mich wäre es jetzt nicht schlimm, wenn er den Titel abgeben würde. Aber wie siehst du es, Dani? Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich bin da noch ziemlich unentschlossen. Ich finde noch mal einen anderen Aspekt zu dem Match. Und zwar hatte ich auch so ein kleines bisschen die Hoffnung bei dem AEW, dem World Title Casino Gauntlet Match, was es geben wird. Gab es ja auch so ein bisschen diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennen möchte. Gerüchte sind es ja nicht, aber so ein bisschen im Hinblick darauf, dass Hangman das gewinnt und vielleicht eingreifen könnte oder irgendwas in diese Richtung, so Money in the Bank mäßig. Ich hoffe einfach, dass man das alles lässt, dass man ihn da auch, also ich liebe Hangman wirklich, aber bitte, dass man ihn da einfach komplett draußen lässt dann bei der Show und von mir aus bei All Out da mehr macht. Ich möchte einfach da ohne irgendwelche Hintergedanken in dieses Match gehen. Darby Allin steht ja als nächster Herausforderer dann schon fest, der könnte mit Bryan Danielson coole Matches haben, hat aber auch mit Swerve Strickland eine Geschichte. Von daher ist das für mich wirklich eine 50-50 Entscheidung und ich glaube, ich würde einfach mal, um so diese Reaktion mitzubekommen, mit Swerve Strickland gehen. Als Tipp.
Boah, krass, ja. Uff. Schwierig, schwierig. Ich muss sagen, was du zu Hangman sagst, das würde mich natürlich, also mein Herz würde bluten, weil ich muss sagen, ich habe mich so auf die Rückkehr von Hangman gefreut und ich muss sagen, Hangman ist tatsächlich so mein AEW-Guy. Also es gibt kaum jemanden, bei dem ich so emotional bin, wo ich alles mitnehme, wo ich mich auch über die geänderte Theme gefreut habe. Ich mag auch die Intensität, ich mag die Story, die ja auch langfristig gerade erzählt wird mit ihm und Swerve, wo eigentlich Swerve ja der Gute sein könnte jetzt mittlerweile, aber irgendwie muss ich sagen, ich kann das absolut nachvollziehen, was Hangman mir gerade erzählt. Und ich kann absolut nachvollziehen, warum er da so sauer ist, warum er auch austickt. Und klar, also für mich ist wichtig, dass er nicht im Main Event angreift, sondern dass das irgendwie doch clean läuft. Bin mal gespannt, ob man ihn wirklich komplett aus dieser Show raushält, weil eigentlich würde ich ganz gern die Theme hören und würde ihn ganz gern sehen. Müssen wir mal abwarten. Aber wie es auch immer sein mag, ich gehe tatsächlich auch mit Swerve. Irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht ist das wirklich der Endpunkt, auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass wir eine Reign von Bryan Danielson haben, die bedeutet noch einige Titelverteidigung. Das wäre tatsächlich ganz geil. Ihr Lieben, seid ihr on fire? Habt ihr Bock?
Claro.
Also ich auf jeden Fall, ja.
Saugeil. Ich freue mich auf euch, denn wir sehen uns in einer Woche. Wir tapen hier gerade am Sonntag, wir releasen ja wahrscheinlich auch dann relativ zeitnah und dann ist es schon soweit, dass wir uns in wenigen Tagen dann sehen. Endlich wieder London. Ganz kurz, es gibt ja viele Leute, die sehr viel Programm mitmachen. Wir machen es wie beim letzten Mal und werden tatsächlich einfach lieber ein Bier am Samstag trinken gehen. Ich weiß, es gibt coole Matches bei RevPro. Mina Shirakawa tritt unter anderem an. Da ist eine Menge drin, Ishii ist auch da, aber wir haben uns gesagt, wir werden mal wieder ein Bierchen trinken gehen, weil wir sehen uns gar nicht so häufig und dann ist es gut, weil dann haben wir ein Wrestling-Event, auf das wir uns ganz konzentriert freuen können und dann, liebe Leute, wenn wir uns spätestens danach wieder hören, wenn wir mit einer kleinen Review hier am Start sind und hoffen, dass wir einen tollen Abend hatten. Liebe Leute, wenn euch das jetzt hier gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Natürlich für den Ringfuchs, auf jeden Fall bei Spotify oder wo ihr seid, bei Apple oder was. Empfehlt unseren Podcast weiter und dann hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
Bis dann. Tschüss.